Guten Morgen, Rüdiger.
Guten Morgen, Bernie.
Du sag mal, wie ist eigentlich das Wetter in Buxtehude?
Bernie, ich habe gedacht, du würdest nie fragen, aber pass auf, für Buxtehude gibt es eine amtliche Wetterwarnung. Für Montag, den 2. November zwischen 3 Uhr morgens, ab 3 Uhr morgens, es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h. Das sind 15 Meter pro Sekunde, das sind 30 Knoten, Bernie, das sind 7 Beaufort, Windstärke 7, aus südwestlicher Richtung in exponierten Lagen, also ich schätze mal oben auf Hochhäusern, die gibt es in Buxtehude wahrscheinlich gar nicht so viel, muss mit Sturmböen um 65 km/h gerechnet werden. Das thermische Empfinden sehe ich hier in den grünen Balken, heißt, das thermische Empfinden ist wahrscheinlich 1A.
Impressive.
Was ist der Brennerpass? Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. You can't lock this man down! Er ist der Many-Faced Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Konnoisseur, der Bürgermeister von Dennington City. Er ist mit ironischer Brechung hin und wieder gelegentlich mitunter Mobilist und Militarist. Er ist der Porn-Free-Pescetarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Let's face it, er ist Rüdiger Rudolph.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Ja, dann habt ihr die Spucke weg.
Ja.
Mit so einem sanften Guten Morgen. Lieber Bernie, hast du gar nicht gerechnet? Ich sehe gerade, auf deinem Fensterbrett liegt eine Wärmflasche. Hattest du Bauchweh?
Na, ist immer gut für den Rücken zum Beispiel. Ah. Also wenn ich zu viel Workout gemacht habe und den Rücken in Mitleidenschaft gezogen habe, dann ist eine Wärmflasche manchmal ganz förderlich.
Ja. Ja. Verstehe ich.
Gesponsert sind wir auch diese Woche von der Zuckerrübenfabrik Ernst Zucker und Söhne. Und ich freue mich sehr, Ihnen dieses herrliche Produkt der Natur. Zucker ist was Schönes. Ich esse selber sehr gerne Schwarzwälder Kirschtorte. Auch Ihnen diesmal wieder nahe zu bringen und Ihnen ans Herz zu legen.
Also Bernd, ich habe von Leuten gehört, die einen Zuckerrausch haben, aber einen Zuckerflashback. Das bist du jetzt der Erste.
Ja, aber du erinnerst dich an unseren Zuckerrübenbauer,
ne? Ich habe den vor Augen.
Ja, okay.
Den Mann mit dem Leuchten der ersten Christen in den Augen.
Ja. Gesponsert wie wir. Entschuldigung, ich krieg den Zuckerlieferanten nicht aus dem Kopf. Mhm. Okay, nochmal.
Gesponsert wie immer sind von der Imkerei Peschel Biederer in Lava Weinting.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für alle Spender. Auch ihr könnt spenden, damit wir senden.
Mhm.
Nice, ne?
Ja, spenden, damit wir senden, ja.
Unter bernie.meyer@gmail.com und erreicht man mich auf PayPal und ansonsten könnt ihr...
Erreichen ist auch gut.
Ja.
Bernie geht auch direkt ran.
Ja. Auch ansonsten könnt ihr meine Kontodaten erfragen unter selbiger E-Mail-Adresse. Unser Thema heute ist Alleinsein. Deshalb haben wir auch keinen Gast.
Deshalb, ja, genau.
Ja, wir dachten zum Corona-Start machen wir was Besinnliches.
Ja, irgendwie, ne?
Ja, irgendwie schon. Darf ich mit Fake-Hörerpost beginnen?
Ich dachte schon, du würdest... Nie damit um die Ecke kommen.
Nie den Briefumschlag öffnen.
Nie,
ne?
Den Eier. Warte. Nee, ich zahle jetzt nicht mein Notizheft, um das Geräusch zu untermalen.
Okay. Gut, ja, bitte. Tina Lössl.
Ach, die, ja.
Aus Leibelfing schreibt. Wart ihr eigentlich schon auf dem BER? Der hat ja dieses Wochenende eröffnet. Unser, ich sag jetzt mal ganz lokalpatriotisch, unser Flughafen, Rüdiger.
Ja.
Empfindest du das auch so? Das ist unser
nicht.
Gefühl?
Überhaupt noch gar nicht. Ich misstraue diesem Flughafen. Ich misstraue dem aufs, ja, oder? Also ich bin ja ich war früher sehr flugängstlich, habe mir das ein bisschen abgewöhnt durch viel Fliegerei.
Mhm.
Oh, der Rüdiger, oh, er ist viel geflogen, oh, Rüdiger hat viel Geld. Nein, ich habe früher bei Lufthansa gearbeitet, das habe ich auch schon öfter erzählt, konnte deshalb billig fliegen. Und habe gedacht, das ist jetzt die Gelegenheit. Und wie Goethe jeden Tag auf einen Turm gestiegen ist, um sich seiner Höhenangst zu entledigen, habe ich gedacht, fliege ich jetzt täglich zur Arbeit. Nee, ich bin einfach sehr viel geflogen.
Du hast aber
das kann man heutzutage auch gar nicht mehr erzählen.
Du hast es aber auch mit deiner Vorliebe für Essen verbunden, ne? Du hast im Catering gearbeitet.
Ich habe ja, ob man das jetzt Essen nennen kann, was da verabreicht. Genau, also ja, schon. Ich habe im Catering gearbeitet. Ja, ich habe die, also das, was da im Flugzeug durch die Gänge geschoben wird, habe ich vorher ins Flugzeug reingeschoben. Hm. Das ist faszinierende Tätigkeit.
Das heißt, lange Zeit, wenn man mit, welche Firma war es?
Lufthansa Catering.
Lufthansa.
Ja. Also LSG hieß das damals, also Lufthansa Sky Chefs, das hat öfter mal einen Namen geändert.
Okay.
Genau, ja.
Okay, aber das gehört zu Lufthansa.
Ja, ja. Das ist eine von den vielen, 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 vielen Tochterunternehmen der Lufthansa.
Okay, das heißt, wenn man eine Zeit lang Lufthansa geflogen ist, wurde man versorgt von Rüdiger Rudolph.
Mit Essen, dass der Many-Faced Actor, also wenn du in Schönefeld gestartet bist.
Ja, stimmt, das ist Voraussetzung.
Ja, das, also ich habe nicht das komplette Essen.
Aber du kennst das Terrain wie deine Westentasche.
Ich, naja, ja, also du meinst jetzt auch das BER-Gelände und so.
Ja.
Das geht ja so ineinander. Ich, ja, irgendwie schon.
Hm. Hast du Interesse, mal so einfach rein touristisch hinzufahren? Oder würdest du sagen, nur wenn ich fliege?
Dafür ist ein Tick zu weit. Dafür, Tegel, finde ich, kann man ja öfter mal vorbei.
Mit dem Fahrrad auch?
Mit dem Fahrrad. Ich bin auch schon mit dem Fahrrad zum Fliegen gefahren, sag ich mal. Schönefeld, das dauert jetzt schon einen Moment, finde ich.
Ja, wie ist denn, aber die Bahnanbindung ist ja jetzt besser, oder?
Besser, ja. Also, das schon. Das
angeblich.
Man, das könnte man tun, aber im Moment sind auch nicht die Zeiten, wo man sich aus Jux und Tollerei in die Bahn setzt, um irgendwo hinzufahren.
Hm. Ja.
Aber würdest du es tun?
Nee. Definitely no.
Ich
habe kein Interesse an Flug, habe kein größeres Interesse an Flughäfen an sich.
Oh.
Bin aber mal gern, ja. Wenn ich fliegen muss. Dann kann ich Flughäfen was abgewinnen, aber es zieht mich nicht jetzt außerplanmäßig, zieht es mich da nicht hin.
Naja, außerdem, Flughäfen haben eine Aura, so auch eine von, ich finde, alle Leute werden automatisch einen Tick sexier am entsprechenden Flughafen. Aber Bernie Meyer guckt mich leidend an. Er findet das nicht.
Skeptisch.
Außer vielleicht am Schalter für. Ach, jetzt will ich mich, ich will es mir jetzt auch nicht mit allen Pauschaltouristen verderben. Also ich finde. Nee, ich fahre nicht hin. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ja auch nicht so viel los am BR. Ist ja völlig aus der Zeit gefallen. Man baut jahrelang an dem Ding rum, denkt, man braucht in Berlin sowas und jetzt gehen wir wahrscheinlich Zeiten entgegen, wo Tegel völlig ausreichend wäre.
Ja.
Tegel mag ich wirklich gern. Ich mag Tegel, haben wir auch schon öfter hier gesagt.
Ich war sogar schon mal in Tegel, nur um auf der Terrasse ein bisschen zu sitzen und einen Kaffee zu trinken, weil es halt so nah ist auch.
Da siehst du.
Es gab mal Zeiten, da hat man von hier 11 Euro mit dem Taxi gezahlt.
Ja, ich erinnere mich.
Ja. Das war schön.
Ja, jetzt zahlt man 18 mit dem Carsharing.
Ja, und so fast 50, ne?
Mhm.
Wenn man mit dem Taxi hinfährt.
Nach BR, zum BR?
Nach BR.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist schon ärgerlich, weil ich bin eigentlich schon immer mit dem Taxi gefahren, gerade wenn ich zurückkam und ein bisschen fertig war vom Flug.
Ja, fertig und ja, absolut.
Und die Busverbindung war jetzt auch nicht so super, so super harmonisch.
Na gut, BR, okay. Wenn das mit dem Zug gut klappt, das für uns dann ja einigermaßen.
Ja, dass wir jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad hinfahren können, das soll jetzt nicht gegen den Flughafen sprechen. Nein. Aber ein bisschen schon.
Gut.
Aus meiner Sicht.
Ja.
Okay. Ja, der Lockdown 2 hat begonnen. Man nennt ihn auch im Jargon Lockdown Light, ne?
Mhm.
Was ändert sich dadurch für dich, Rüdiger?
Naja, viel. Also, Leitprodukte haben ja eh so ein bisschen. Nee, ich hätte eine Premiere gehabt im November, die ist natürlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir machen komischerweise, wir dürfen proben.
Mhm.
Wir sind ja auch nur zu dritt. Wir sind ja auch quasi als Ensemble ein Haushalt, so empfinden wir uns. Trotzdem halten wir Abstand und tun alles, was man tun muss. Aber das habe ich ehrlich gesagt so auch, glaube ich, noch nie gemacht. Oder seit der Schauspielschule, so an Theater arbeiten ohne Ziel. So ein bisschen. Theoretisch hätten wir, also wir hätten Ende November Premiere gehabt und dann die ersten Vorstellungen, glaube ich, Ende der ersten Dezemberwoche. Das könnte man natürlich als neuen Premierentermin anpeilen, aber ich glaube, da würden wir uns, also das halte ich, also ich glaube.
Da glaubt ihr auch nicht dran.
Glaube ich nicht so richtig. Dann, wie es meinen Kollegen geht, weiß ich nicht. Die habe ich jetzt seitdem noch nicht gesehen.
Hm. Bei unserem Kaffee-Dealer Tönnies vom Kaffee-Mörder.
Mhm.
Der hat gesagt, wir sehen uns im nächsten Jahr erst wieder, ne?
Ja.
Ja, der ist nicht so optimistisch.
Ja, was ist dein Gefühl?
Ich habe keins.
Gut.
Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, das macht man halt jetzt, diese sprichwörtliche Notbremse, bevor es eng wird.
Mhm.
Und einen Monat können die Leute schon verkraften, vor allem wenn man ihnen vorgibt, dass es nur ein Monat wäre.
Mhm.
Ich glaube, da steckt schon das Bemühen dahinter, das kurz zu halten. Aber natürlich, wenn die Zahlen dagegen sprechen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das wieder eine längere Angelegenheit wird.
Auf jeden Fall. Trotzdem muss man es natürlich sagen. Also, naja, der Umwelt nimmt zu und klar, auch ich komme nicht hierhin zu sagen, es müssen natürlich auch Sachen zumachen. Also es gibt keinen einzigen rückverfolgbaren Fall für Theater oder Kino und trotzdem alle Kinos dicht, alle Theater dicht. Also wir haben ja hier schon mal das Thema Veranstaltungen gehabt. Es haben sich auch andere jetzt dazu geäußert. Die Ärzte waren in Tagesthemen, aber Till Bronner hat was gesagt. Also es ist, ja, für die Veranstaltungsbranche ist es besonders hart. Es ist eine große Branche und es geht nicht darum, dass wir unbedingt auf die Bühne wollen. Das wollen wir natürlich, aber es geht halt nicht. Da leiden wir wie alle anderen. Aber es geht darum, die Branche am Leben zu halten.
Mhm.
Es wurde Geld zurückgelegt für Hilfen, aber die kommen nicht an, weil die nicht auf die Veranstaltungsbranche, so groß und so professionell sie in Deutschland ist, sie irgendwie nicht auf dem Radar der Politik ist.
Mhm. Ja, gestern war, glaube ich, war der Brenner nicht auch in der Talkshow bei Anne Will oder so?
Ah, ne, das
ich glaube, das wurde auf jeden Fall. Ich glaube, das wurde auf jeden Fall diskutiert.
Okay.
Also es rückt mehr in den Vordergrund und das soll es ja auch tun. Ich glaube, es gab auch bei Restaurants nicht, die standen eigentlich auch ganz gut da, was so Infektionsketten betraf, oder? Also wenn da nicht gerade Hochzeiten mit 400 Leuten gefeiert wurden.
Naja, oder mit 100, ja, aber ja.
Ja, also, das war übertrieben.
Also, im Sinne von, naja, 100, aber
Stilmittel.
Dann wollte ich hinzufügen ich glaube, manchmal ist auch je kleiner, dann so 80 Leute. Man fühlt sich als Familie, man fühlt sich als einen Haushalt und dann umarmt und küsst man sich und dann passiert es halt.
Ja, das ist schon klar, aber das Restaurants an sich haben da nichts verbrochen in dem Sinne. Also zumindest bei uns in Berlin weiß ich, dass sich die sehr vorbildlich an die Vorschriften gehalten haben.
Finde ich auch.
Und ich war jetzt noch jeden Tag essen.
Die letzten
Tage.
Ein paar Mal essen, ja.
Ja. Hat richtig Spaß aus, so Fin de Siècle-mäßig, ne?
Ben, ich habe sogar eine Nacht im Hotel geschlafen.
What?
Ja, ich habe mit meiner Gemahlin haben wir eine Nacht im Michelberger Hotel geschlafen. Wir haben Urlaub zu Hause gemacht.
Okay, und wo waren die Kids?
Die Kids waren versorgt.
Okay, gut. Du willst jetzt nicht sagen, dass sie alleine zu Hause waren?
Nee, genau, die waren nicht allein zu Hause, die waren bei Freunden.
Okay, gut. Wow. Das habt ihr auch gemacht im Sinne von Corona oder wolltet ihr einfach so?
Im Sinne von Corona, das Hotel hat rausgegeben, so, also noch bevor es jetzt in den Lockdown hätte gehen sollen. Wir haben zufälligerweise noch das letzte Wochenende, an dem es geht, erwischt. So, liebe Berliner, so, also wir haben angeboten, Urlaub zu Hause. Man hat also sehr günstig ein schönes Zimmer da gekriegt, so ein Angebot halt wie mit Restaurant und mit Yoga am nächsten Morgen. Da habe ich auch noch Kundalini-Yoga gemacht. Und wer kommt morgens zum Kundalini-Yoga in den Raum rein, Bernie?
Es ist jetzt schon so mega, mega mit 40er Hipstrich, dass ich mir eigentlich nichts Schlimmeres mehr vorstellen kann. Jetzt kann es eigentlich nur noch irgendwie irgendein super cooler Musiker sein.
Christina Buganski, die hier schon im Podcast war.
Ach, okay, gut. Gut, dann bin ich beruhigt.
Ja. Also, cool. Ja, Bernie, wir sind Mitte 40 Hipster. Was denkst du?
Ja. Ja, vielleicht. Vielleicht. Also mit Rücksicht auf nicht Mitte 40 Berlin, Mitte Hipster, muss man manche Themen so ein bisschen kleiner kochen, finde ich, wie so Lifestyle-Themen, okay. Finde ich. Aber gut, da jeder wie er mag. Ne? Ansonsten, im Brennerpass werden wir jetzt auch versuchen, uns vorbildlich zu verhalten und wenn wir Interviews haben, erstmal die Remote zu führen, ne?
Ja.
Ja, sollten wir ja machen, ein bisschen mit Vorbildfunktion. Ja, was passiert sonst noch die Woche, Rüdiger? Hast du noch irgendwas, ein politisches Großereignis, was dir vielleicht ins Auge sticht?
Warte mal, lass mal überlegen. Nee, gar nicht.
Nee, ist nichts. Ne?
Ich glaube nicht, dass in nächster Zeit irgendwas sich ändern wird.
Steht eigentlich nichts an, ne?
Nichts, nee.
Nee. Sean Connery ist tot?
Ja, das ist huge.
Ja, ich habe mich noch gefragt, er wurde ja 90 vor kurzem.
Ja.
Da ging ja überall die Gratulation und Memes und Bilder und sonst irgendwie rum von ihm durchs Netz. Und da habe ich mich gefragt, wahrscheinlich geht es ihm gar nicht so gut, weil sonst wird man was von ihm hören, ne?
Tja, naja.
Hm. Woran ist er gestorben, weiß man das?
Nein.
Nein?
Aber nicht, also ich weiß nicht, ob man es weiß. Ich habe nichts gelesen in der Hinsicht.
Hm. He played it close to the vest, sagt man
auch. Ja, ne? Aber er ist gestorben auf den Bahamas. Das finde ich wiederum ziemlich irgendwas zwischen Mitte hipsterig und ganz schön James Bondig.
Ist, glaube ich, eher James Bondig.
Ja.
Und der Sexiest Man Alive, was hat der für eine Bedeutung für dich?
Der sexiest man alive.
Das ist doch sein Moniker gewesen.
Ja, er ist.
Mit 69 hat er.
Ich glaube,
Titel
ohne
bekommen.
Ihn wäre Bond nicht so groß, wie es ist. Obwohl ich damals. Ich hätte gerne als Kind zu Hause durch Bond geguckt. Das war sehr verpönt bei uns. Man durfte keinen James Bond gucken. Mhm. Mein Vater hat gesagt, es wäre zu sexistisch und brutal.
Er hat das Wort sexistisch damals schon benutzt?
Ja, mein Vater hat in der Tat. Das passt gar nicht zu ihm mehr, weil er.
Das wollte ich nicht
im
sagen.
Im Sinne von. Nee, mein Vater ist nicht sexistisch, aber es fällt ihm sonst eigentlich gar nicht so auf, wenn was. Oder. Das ist jetzt völlig unnötig, meinen Vater jetzt hier noch so zu dissen, aber bei James Bond war irgendwie eine Grenze überschritten. Hm. Ich war mal als Jugendlicher in Interrail-mäßig unterwegs und war einen Abend mit einem Freund in Edinburgh was trinken. Da haben wir zwei sehr nette Jungs kennengelernt, die arbeiteten beide bei der schottischen Eisenbahn. Auf jeden Fall kam irgendwann zwischen dem vierten und fünften Bier das Gespräch auf Sean Connery und er sagte, Sean Connery, he used to deliver milk for my granny. Also er hat seine Großmutter Milch gebracht und es ist ja in der Tat verbrieft, dass Sean Connery neben vielen anderen Dingen in seinem Leben als junger Mann, als Milchmann gearbeitet hat.
Ja, wusstest du, dass er auch Veganer war?
Nein. Das wirklich? Mhm. Ist ein Ding. Ja. Nein.
Und Bodybuilder.
Und das, er hat mal trainiert für den Mr. Universum. Mhm. Ich glaube, Bodybuilding war früher noch ein bisschen anders als das. Keine Ahnung. Ich glaube, er war schon sehr stark, aber. Als Bodybuilder habe ich ihn jetzt nicht so vor Augen.
Hm, aber er hatte eine gute Figur.
Eine sehr gute Figur. Ein Hühne war es. Er hat einen Profivertrag angeboten gekriegt von, jetzt darf ich nichts falsch erzählen, Manchester United wahrscheinlich. Hm. City war damals, glaube ich, noch nicht so.
Das ist übrigens ein Grund, warum es mich wirklich ärgert, dass die sich so Zeit gelassen haben mit dem Indiana Jones, den sie noch machen sollen. Also ja. Das eine ist ja wirklich, dass irgendwann dann Harrison Ford dann 75 ist und dann irgendwie noch durch den Dschungel turnen muss. Mhm. Aber man hat ja auch immer. Eigentlich war es ja immer geplant, nochmal John Connery eine Gastrolle zu geben und der wird ja dann auch nicht jünger und ich habe mir gedacht, Leute, jetzt wird es langsam eng. Und ja. Und so war es dann tatsächlich auch.
Mhm. Hast du einen Lieblingsfilm mit John Connery? Ins Blaue hineingefragt?
Ins Blaue. Ich mochte diesen Sarg niemals nie, wo er schon so ein bisschen älter zurückkehrte, als Kind wirklich gern oder als Jugendlicher.
Ja.
Fand ich toll. Ich glaube, ich fand ihn sehr beeindruckend in Terry Gilliams Time Bandits, spielt er irgendwie den Kriegerkönig Agamemnon.
Ja.
So eine kurze Rolle, aber da blieb er mir irgendwie sehr in Erinnerung.
Ja.
Ich muss irgendwie an seine komische Frisur bei Jagd auf Roter Oktober denken. Auch ein guter Film
das
übrigens.
Das ist ein sehr guter, sehr spannender Film.
Mhm, sehr gut.
Sehr guter, aber ich mag den auch wirklich
gerne.
Nein,
das ist ein sehr guter Film. Wirklich.
Also wenn man da so sitzt und wartet, bis einer einen irren Ivan fährt, das ist doch total geil.
Und dann erinnere ich mich, die letzte Rolle, in der ich ihn gesehen habe, glaube ich, war die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Den finde ich vielleicht nicht ganz so gut.
Nein, der war nicht ganz so gut, aber ja.
Ich fand, Name der Rose war sehr prägend seiner Zeit.
Ach, auf jeden Fall, natürlich, ja. Ja, genau.
War, The Rock ist irgendwie auch, ich finde es, Passion hat gepostet, Passion Comedy, Rest in Peace, Sean Connery und Bond. Hat aber, glaube ich, ein Meme gepostet, das ist ein Meme, was sich so bewegt, ein GIF, ein Dings, das, ich glaube, das ist von Sean Connery, aber das ist nicht als Bond, sondern das war, glaube ich, ein kurzer Ausschnitt aus The Rock. Mhm. The Rock ist eigentlich auch ganz schön bondig.
Ja, das stimmt. Ja. Rüdiger, was hast du geschaut diese Woche?
Ich war in der Tat, klar, ich war natürlich auch im Kino. Ich war einmal kurz vor Lockdown. Kinos machen nicht.
Ja.
Ich habe Kijillionaire gesehen. Weißt du was drüber?
Nee, du hast mir was privat drüber erzählt diese Woche, aber das
ist genau ein Film von Miranda Julie, die ich eigentlich nochmal hätte googeln wollen, was sie noch alles gemacht hat. Die auch schon Bücher geschrieben hat, noch andere Filme gemacht hat. Ich habe nichts bis jetzt von ihr gesehen. Es ist ein Film über eine kleinkriminellen Familie in einer, ich weiß gar nicht wo, amerikanischen Stadt. Ich glaube, es ist irgendwo, ich würde sagen, es ist irgendwo an der Ostküste.
Wie schreibt man das?
Kajillionaire. Hm. K-A-J-I.
Ah.
Kajillionaire.
Okay, also so quasi unendlich viel Geld.
Ja.
Will man damit sagen.
Ne? Unendlich, genau. Genau, wenn man nicht mehr weiß, wie es nach Milliarden oder Millionen weitergeht, sagt man einfach Kijil.
Ja, okay.
Genau. So, nach dem Motto, irrsinnig, unvorstellbar viel.
Genau, und die so mit verschiedenen Betrügereien sich durchs Leben schlagen und auch ihre Tochter, ihre erwachsene Tochter da so völlig eingespannt haben. Und ja, also die eigentlich auch die, auf diese Art und Weise, die haben die so in dieses Leben eingebürtert, dass die da eigentlich regelrecht missbraucht wird. Genau. Und ist ein Film, der leicht hätte schief gehen können. Ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn dir sonst weiter beschreiben soll und die Magie dieses Films oder einiger Szenen sagen soll, ohne dass du denkst, what? Er fliegt auch fast aus der Kurve an einer Stelle.
Hm.
Aber er kriegt sie dann doch noch. Er hat wirklich ein paar wirklich großartige Szenen.
Okay.
Ja.
In der Kritik sehe ich hier gerade ein bisschen durchwachsen auch besprochen, ne?
Ja, glaube ich sofort, ja.
Hm.
Es gibt eine Szene, wo die in ein Haus nicht wirklich eindringen, aber es ist auch nicht ganz okay, dass sie in diesem Moment in diesem Haus sind. In diesem Haus liegt der Bewohner des Hauses, wirklich ja, ein alter Mann im Sterben, dem es aber irgendwie gerade egal ist, dass gerade in seinem Haus irgendwas, es ist ihm sogar mehr als egal, dass in seinem Haus, ich sage erstmal den Satz zu Ende, dass in seinem Haus gerade Leute sind, die vielleicht unlautere Absichten haben, hat aber auch keine Angst oder sowas. Aber dem ist das nicht nur nicht egal, sondern er freut sich, dass da Leute sind und Geräusche machen und ruft immer aus dem Hintergrund, könnt ihr noch ein bisschen mit Geschirr klappern, könnte einer vielleicht Musik machen, könnt ihr noch, ja, das ist schön, könnt ihr noch ein bisschen Gespräch machen. Die sollen im Grunde genommen Familiengeräusche produzieren. Das ist eine extrem poetische, tolle Szene.
Mhm. Toll.
Ja.
Ja, sonst noch was?
Sonst gucke ich Babylon Berlin weiter und muss wirklich nochmal ein Lanze brechen für die dritte Staffel. Da ist irgendwie nochmal was anderes passiert. Ich war drauf und dran, dir noch eine Szene von unserem Freund Heidi vorneweg zu zeigen, aber das mache ich beim nächsten Mal. Der beschreibt da drin manische Depressionen. Es ist so eine gute Szene. Sie ist gut geschrieben, sie ist gut gespielt. Ich bin ganz begeistert.
Okay.
Ja.
Gut, aber ich müsste wahrscheinlich
Staffel
1 und Staffel 2 gesehen haben, um richtig einzusteigen. Ich könnte direkt
einzusteigen.
Könnte nicht jetzt direkt mit Staffel 3 einsteigen, oder?
Es ging schon, es ist ein neuer Fall, der anfängt,
ja,
in der dritten Staffel.
Aber auch also wieder mit demselben Ermittler?
Mit denselben Ermittlern. Allerdings haben diese Ermittler so viel miteinander erlebt.
Mhm.
Das ist fast schade, weil wenn man es nicht weiß, trotzdem schwingt es relativ wenig mit, auch das, was ich auch schon in der Tat gedacht habe. Insofern könntest du vielleicht einsteigen.
Hm. Ja, ich überlege mal.
Ja.
Ich habe auch Filme geguckt.
Was hast du geguckt?
Also zunächst mal habe ich geguckt, noch nicht ganz fertig, mir fehlt noch die letzte halbe Stunde, J'accuse.
J'accuse, was ist das? Ja,
auf Deutsch Intrige,
ja.
Der letzte Film von Roman Polanski, gibt es jetzt auf Amazon Prime.
Ja, worum geht's?
Es geht um die Dreyfus-Affäre.
Ah.
Ja, die große Spionage-Affäre Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Und es ist ein Film, es ist ein Plädoyer gegen, ja, ich würde sagen, staatlich supportete oder staatlich gut geheißenen Antisemitismus oder überhaupt auch Vorteile gegen Migranten, kann man, glaube ich, auch sagen.
Mhm.
Wenn man ein bisschen gemein ist, könnte man sagen, dass Polanski vielleicht auch so ein Thema gewählt hat, weil er ja selber sich als ungerecht verurteilt oder vorverurteilt sieht, wegen seiner Vergewaltigungsaffäre aus den 70ern, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube, ja.
Ja, aber weiß nicht, das ist sehr spekulativ, deshalb würde ich es mal weglassen. Ist ein französischer Film, ich habe ihn auch auf Französisch geguckt.
Ja.
Und er ist tatsächlich sehr gut.
Okay.
Er ist tatsächlich richtig gut. Es ist viel Uniform, spielt eigentlich fast ausschließlich in Kreisen der französischen Armee. Und ich bin mir fast sicher, dass du diesen Film gut finden würdest.
Okay.
Ja. Wenn man jetzt mal ein bisschen über Polanski hinweg kontroverse Dingsbums da hinweg sieht.
Muss man bei Sean Connery irgendwas auch.
Ja?
Nee, also nicht, also es gibt keine Vergewaltigungsvorwürfe wie bei Polanski, aber es gibt, er hat mal auch im Interview geäußert, dass es auch okay wäre, mal eine Frau eine Ohrfeige zu verpassen. Frauen darf man natürlich nicht mit der Faust schlagen, das geht nur bei Männern, aber eine Ohrfeige muss schon drin sein, ja.
Okay, ja,
also, gut. Ja, naja, so ist, ja.
Ja, Hauptdarsteller ist Jean Dujardin.
Darauf ein?
Ja, das wusste ich, dass du das sagst.
Ja, das muss man doch sagen dann.
Hast du schon mal ein Dujardin getrunken?
Ich habe noch nie einen Dujardin getrunken. Hast du schon mal einen Dujardin getrunken? Hast du schon mal einen Asbach Uralt getrunken?
Natürlich.
Wirklich?
Ja. Oh, ja. Asbach Uralt und Cola ist bei uns das legendäre Getränk Rüschel.
Ach was.
Ja.
Bei uns? Definiere bei uns.
Bayern.
Ah ja.
Oder Niederbayern.
Okay.
Und in Berlin, glaube ich, heißt dasselbe Getränk Futschi. Auch sehr lecker, aber ich glaube, bin mir nicht sicher, ob es damit Asbach Uralt ist. Der Futschi besteht aus Weinbrand und Cola. Ja, siehst du? Also im Prinzip ja.
Selbe. Okay. Cola wird erstaunlich verwendet manchmal. Auch mit Rotwein. Weißt du, wie das dann heißt?
Nee, das kenne ich aus Spanien, aber und auch Griechenland habe ich schon mal getrunken. Ah. Wie heißt es da?
Also in Hamburg heißt es, glaube ich, kalte Muschi.
Alright. Genau. Wenn wir über deinen nächsten Film sprechen, muss man auch sagen, naja, Film ist gut, spielt da gut der Rüdiger Rudolph, aber man muss sagen,
damals im Podcast nicht okay, was er damals gesagt hat.
Ja. Okay. Dann habe ich gesehen One Cut of the Dead.
Was ist das?
Das ist ein Zombie-Film.
Ah.
Oder ist es wirklich ein Zombie-Film? Das ist die Frage. Es ist ein japanischer Independent-Film.
Mhm.
Man könnte es auch sagen, so eine Mischung aus Horror und Komödie. Hat wahnsinnig viel Geld eingespielt und wahnsinnig wenig gekostet. Glaube ich, gab es ganz günstig auf Amazon Prime auch. Ist ein sehr origineller Film. Ist fast ein bisschen zu clever for its own good.
Ja.
Es kommt ein Mörder-Plot-Twist irgendwann nach 40 Minuten oder so.
Mhm.
Ja, kann man sich anschauen. Ich habe so im Zuge von so Halloween-Aktion, ein bisschen Gruselfilm-oriented Fernseh geschaut und da war der dabei.
Cool.
Ja. Was ich auch geguckt habe, aber nicht ganz zu Ende, ist His Home.
Ja.
Ein Netflix-Film, wo es darum geht, dass eine Familie, glaube ich, die aus dem Sudan geflohen ist, in England in ein Haus einquartiert wird, also Geflüchtete.
Ja.
Und in dem Haus spukt's. Und beziehungsweise ist auch eine Auseinandersetzung mit Rassismus und ihren Kriegstraumata und verstorbenen Kindern. Ist mittelgut, sehr unangenehm, aber finde ich ein guter und origineller Ansatz. Und tatsächlich greift ja das auf, was wir neulich schon bei unserer Gruseldiskussion gesagt haben, das hat tatsächlich so Real-Life-Traumata in so allegorisch in Horror umgesetzt wird. Irgendwie.
Übrigens bin ich ganz froh, dass wir heute hier sitzen und genauso wieder podcasten. Erinnerst du dich da, was wir im letzten Grusel-Podcast gesagt haben? Dass man die Atmosphäre verdichtet und sagt, wer weiß, ob wir nächste Woche hier noch so sitzen und podcasten.
Ach so, ja, um Gottes Willen.
Hast du da einmal nochmal dran gedacht, seitdem wir es gesagt haben letzte Woche?
Nee, zum Glück nicht. Ich war aber auch so abgelenkt von dieser fantastischen User-Mail, die ich dir weitergeleitet habe.
Ja.
Ja, die würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal raussuchen. Die ist nämlich von unserem Hörer Steffen. Und da möchte ich ganz kurz draus zitieren, weil der hat sowas Tolles geschrieben. Ich muss jetzt nur kurz, wir haben hier 5 Konversationen. Hier, genau. Und zwar, ich fand es sehr interessant, dass ihr in eurem Gespräch 2 Konzepte thematisiert habt, die für mich die Essenz von Grusel ausmachen. Latenz und Hermetik.
War dir das bewusst, dass wir das tun?
Nicht wirklich.
Ja.
Hermetik, bisschen Latenz. Aber er erklärt es ja auch so schön. Unter Latenz verstehe ich eine Situation unterschwelliger Präsenz, das Paradox einer abwesenden Anwesenheit. Etwas ist da, oder? Um Rüdigers Angst aufzugreifen, etwas nähert sich. Buah, da gruselt es mich schon wieder. Man weiß aber nicht, wo es gerade ist. Das etwas banale Motto der Latenz würde wohl lauten, etwas stimmt nicht. Mit dem Konzept der Hermetik ist das Gefühl der Ab- und Eingeschlossenheit gemeint, das fundamental mit der Erfahrung von Ohnmacht und Ausgeliefertsein einhergeht. Ich sehe hier eine phänomenologische Verwandtschaft zu Rüdigers Beschreibung des Spiels, aus dem man aus Unkenntnis der Regeln aus und zugleich in den Zustand des Nichtwissens oder Könnens eingeschlossen ist. Also ich würde sagen, da hat jemand das, was wir zumindest ideenmäßig so aufs Tableau gebracht haben, nochmal schön in Fachtermini umgesetzt.
Sehr gut, ja.
Und dadurch sind wir unsere eigenen Positionen auch nochmal bewusster geworden. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, lieber Steffen. Und genau, in diesem Zuge habe ich auch versucht, tatsächlich nochmal dieses His Home zu gucken.
Ja.
Und auch da ist beides vorhanden.
Okay.
Latenz und Hermetik. Ich habe ein bisschen in Enola Holmes reingeschaut.
Ja.
Mit Millie Bobby Brown, wo sie spielt Sherlock Holmes Schwester.
Ja, genau.
Hast du es gesehen?
Nein, ich habe Trailer gesehen, ich habe das nur registriert. Ich habe auch gesehen, dass sie das mitproduziert hat sogar, ne? Hm. Ja.
Ich fand es ein bisschen gimmickhaft. Ich brauchte schon, also to begin with brauchte ich schon keinen nächsten Sherlock Holmes Ableger. Ist natürlich cool, das als Frauenfigur zu inszenieren, aber ja, weiß nicht. Mich hätte, glaube ich, eine weibliche Detektivin mehr interessiert, die nicht Sherlock Holmes Schwester ist. Weißt du?
Ja, okay.
Ja, ist nicht schlecht. Ja. Henry Cavill spielt mit, den mag ich gern. Millie Bobby Brown ist eh toll, aber ich weiß nicht. Es ist, hat so ein, das kann man sich anschauen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, mehr ist es dann auch nicht.
Irgendwie.
Dann Rüdiger. Ich weiß nicht, ob du deine The Mandalorian-Nachlese betrieben hast diese Woche.
Pass auf, ich habe ja viel versprochen, dass ich aufhole und mit meinem Sohn dann weitergucke. Ich war sogar drauf und dran, ich habe gesagt, komm, wir gucken mal eine Folge Mandalorian. Und ich weiß nicht, hast du das Startbild vor Augen von, oder das Foto von, das Filmplakat quasi, das von Mandalorian, das sind diese aufgespießten, wir haben glaube ich schon drüber geredet, Stormtrooper-Helme.
Ach so, das meinst du.
Ja, und irgendwie habe ich das gesehen, habe gedacht, weißt du was, junger Mann, ich glaube, wir gucken mal doch lieber eine Folge Clone Wars. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Mandalorian schon was für ihn ist. Daraufhin haben wir die gruseligste Clone Wars-Folge ever gesehen, die ich bis jetzt dahin gesehen habe. Ich habe schon wieder den Namen des Planeten vergessen, aber auf jeden Fall stürmen sie da. Sie sind wieder mal, sie müssen eine, ich weiß gar nicht, wen sie wollen, irgendjemanden ist entführt worden, auf jeden Fall im Planeten, da sind diese fliegenden Insekten.
Ja, Geonosis.
Richtig, du weißt natürlich Bescheid. Und dann sind sie unten in diesen Katakomben auf der Suche nach der Königin. Und ich finde, das ist schon ganz schön gruselig. Da hätte man vielleicht auch mal in Lauren gucken können.
Ab Staffel 3 ist auch Clone Wars fast ab 12, finde ich.
Naja. Ja.
Also gibt es Ausnahmen, aber gerade so die Komplexität dann der Hauptfiguren und diese Intrigen, diese politischen, nicht, dass es dann nicht, also natürlich kann man es gucken mit 6, aber dann wird es eigentlich fast, wird sehr kompliziert zu verstehen auch.
Ja, ja. Aber pass auf, um nicht völlig blank zu hier zu erscheinen und weil ich auch gelesen habe, dass die erste Folge der zweiten Staffel, die du mit Sicherheit gesehen hast, gut sein soll, sehr gut sein soll, was ich zufällig gelesen habe, habe ich gedacht, guck doch mal wenigstens, damit du etwa weißt, worum es geht. Ich habe mir die erste Folge, erste Staffel angeguckt gestern Abend.
Ah ja, genau. Und hast du ja sicher schon mal das Western-Feeling mitbekommen?
Völlig. Ich habe mich an alles das erinnert, was du mir schon im Podcast gesagt hast. Das Western-Feeling an Pedro Pascal, das hatte ich ganz vergessen, an Baby Yoda. Und ja, ich war gut unterhalten. So.
Ja. Das Western-Feeling ist ja nicht, das zieht sich nicht durch alle Episoden. Also, ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr präsent in der ersten Folge der zweiten Staffel. Mhm. Und das könnte man nicht besser abrunden, dieses Western-Feeling. Also man muss dazu sagen, der Mandalorianer kommt in eine Stadt mit seinem Speederbike, ne, und wird von allen angeschaut. So eine typische Western-Szene, geht in eine Bar und da sitzt ein Typ drin. Er ist auf der Suche nach anderen Mandos. Und das ist nicht die erste Szene, das ist quasi die zweite Szene. Ja. Dings. Und er trifft einen Mann mit einer Rüstung, einen entsprechenden.
Ja.
Und es ist kein Spoiler, es passiert in den ersten 5 Minuten. Und der nimmt den Helm ab und er ist der Titulare, weil es auch der Titel der Folge heißt, zuerst der Marshal. Und wer ist der Marshal, Rüdiger, wer ist der personifizierte Marshal für dich?
Ist das wirklich? Raylan Givens?
Ja.
Oh my God.
Ja, genau. Timothy Olyphant spielt den Marshal in der ersten Folge der zweiten
Staffel.
Also
wenn die jetzt noch zusammen irgendwo Kohle fördern, dann die beiden zusammen.
Nee, die sind auf der Jagd nach einem Kreiddrachen.
Ach was.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen so eine Monster. Erst ist ein Western, dann wird so eine Monster-Slaying-Episode. Mhm. Es ist gut, es hat nicht so ganz die mythologische Tiefe, die ich bei Star Wars eigentlich gerne mag, aber für eine erste Folge finde ich es wirklich ganz gut. Und die Special Effects finde ich für eine Fernsehserie, also da gibt es jetzt keinen Unterschied mehr zu Kino. Das ist heftig.
Heftig. Ja. Gut. Wie viele Folgen hat die erste Staffel?
Ich weiß nicht, 8 oder so.
Ach, so albern. Ich schließe auf.
Und ich habe jetzt auch gerade Rebels zu Ende geguckt.
Okay.
Und Ahsoka kennst du ja mittlerweile auch, ne?
Ja.
Die wird ja auftauchen.
Ahsoka ist wie ein Haushalt.
Genau.
Ja.
Sehr gut gesagt. Ahsoka wird ja auftauchen in The Mandalorian.
Mhm.
Und es wird wahrscheinlich auch noch Anschlüsse an Rebels geben. Das hast du noch nicht gesehen, aber das macht nichts. Ich meine, Ahsoka ist ja auch schon mal, Ahsoka hat eine Serie für sich verdient. Die legendäre Ahsoka Tano. Okay, aber jetzt wollen wir nicht zu sehr Star Wars-mäßig rumnörden. Ich kann vielleicht noch sagen, wer Ahsoka wahrscheinlich spielen wird. Weißt du es?
Nein.
Rosario Dawson.
Die kennen wir.
Hervorragende Schauspielerin. Wenn du sie siehst, kennst du sie, denke ich mal. Okay, und dann habe ich nochmal auf deine Empfehlung nochmal Borat ein bisschen nachgeguckt.
Aha.
Also hinterher geguckt.
Aber ich höre schon an deiner Stimme. Nee, sag mal.
Borats Tochter ist wirklich, stiehlt die Show irgendwie in dem
Text. Ja, Dix, ne? Schon, ne?
Das ist fast mehr ihr Film als seiner. Und dadurch kriegt der Film auch nochmal eine ganz neue Daseinsberechtigung. Mhm. Wahnsinnig lustig fand ich ihn trotzdem nicht.
Fair enough, ja.
Giuliani ist schon ein ziemliches Piece of Shit. Das kann er nicht verhehlen.
Ja, ja.
Selbst bei simpelsten gestischen Entgleisungen kommt es irgendwie durch. Ja.
Die Babysitterin hat sich übrigens zu Wort gemeldet, die nicht wusste, für was sie da unterwegs ist, die es nicht cool fand, die sich richtig, richtig Sorgen um die Tochter gemacht hat.
Okay.
Ja, aber Borat-Fans in aller Welt haben Geld für sie gesammelt, immerhin, um das der Gemeinde gespendet und Sacha Baron Cohen auch.
Okay. Ja. Ja, das ist ja eine nette Geste.
Ja.
Ich habe auch noch mal ein bisschen in The Queen's Gambit reingeguckt, weil ich ein bisschen ungeduldig war und habe aber immer noch nicht die erste Folge geschafft. Ich finde, es ist wirklich die Regie, die Bilder, die Schauspieler, das stimmt alles bei The Queen's Gambit. Das ist wirklich liebevoll bis ins kleinste Detail, wie man so schön sagt. Okay. Es ist eine sehr toll inszenierte Serie. Ich finde es trotzdem, mir ist es zu langsam. Mhm. Das geht mir einfach nicht schnell genug.
Ja.
Ich habe auch mal reingeschaut in Star Trek Discovery. Da ist die dritte Staffel gerade raus. Aber auch da muss ich sagen, das ist mir zu wirr.
Mhm.
Das ist mir zu wirr mit Zeitreisen und was da alles so. Vielleicht bin ich zu alt jetzt. Ich bin nicht mehr so aufgeschlossen gegenüber so wirren Storylines. Und dann habe ich auch mal was Deutsches geguckt. Und zwar eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, damals Moderatorin bei MTV, Ariane Alter, hat ihre eigene Late-Night-Show bekommen.
Okay.
Es ist eine sehr sympathische Kollegin gewesen, gute Moderatorin auch, finde ich. Late Night Alter. Und ich muss aber auch sagen, dass ich beim Anfangsmonolog tatsächlich weiter habe ich es nicht geschafft, weil ich unterstelle jetzt mal, dass sie diese Gags nicht selber geschrieben hat, aber ich finde Halleluja. Also das deutsche, das ist wahrscheinlich auch ungerecht, wenn ich sage deutsche Gagschreiber, aber ich weiß nicht. Vielleicht sollte man da mal ein paar angehende Stand-Up-Comedians ranlassen an sowas.
Das ist vielleicht, nur, weil wir uns unserer Verantwortung entziehen, Bernie. Und ja,
vielleicht sollte Christina Boganski mal für Texte für Late-Night-Alter schreiben. Hm. So.
Wo sieht man das, Late-Night-Alter?
Ich glaube, ich habe es in der ZDF-Mediathek gesehen. Es ist der alte Sendeplatz von Jan Böhmermann von Neo-Magazin.
Ah, verstehe.
Ja.
Sag mal, hat der seinen Twitter-Account gelöscht? Hast du was mitgekriegt?
Weiß ich nicht. Ich krieg von Jan Böhmermann nichts mit.
Okay. Gut, ich frag mal. Ja, nicht, das ist so. Ja.
Nee, ich habe den nicht abonniert und weiß auch nichts.
Du bist das. Ja.
Der eine Deutsche, der ihn nicht abonniert hat, ja. That's me. Genau. Dann wollte ich dich noch teilhaben lassen, was ich gerade höre. Ein Album, was ich verpasst habe im Juli, ich weiß gar nicht, wie das an mir vorbeigehen konnte. Einer meiner besten Kumpels hat es mir empfohlen. Salt. Kennst du Salt?
Nee.
Salt ist eine quasi anonym veröffentlichte, kann man sagen, Black Empowerment Soul Band.
Mhm.
Sehr modern, sehr soulig.
Mhm.
Aus England. Michael Kiwanuka ist bei einem Song mit dabei, aber mehr weiß man eigentlich nicht über die Band. Okay. Es ist super. Es ist ein Doppelalbum oder sind zwei separate Alben. Salt, S-A-U-L-T. Tolles Black-Album. Also man kann es gar nicht R&B nennen, es ist immer zwischen R&B und Hip-Hop. Es wird, glaube ich, nicht wirklich gerappt. Es ist wirklich gut. Es ist wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich noch gehört, die neue Ariana Grande.
Okay.
Die hat ein neues Album namens Positions rausgebracht.
Das ist jetzt aber, oder? Das ist nicht so lange her, dass wir über ein neues Ariana Grande-Album geredet haben.
Nee, ich glaube schon jährlich.
Aber es ist schon ein Jahr her mindestens, ja, dann doch.
Dein Catering hast du bemerkt übrigens
hier. Mein Catering, ja.
Das ist die ganz tolle, hohe Schokogehalt mit leichten Kokossprengsel-Schokolade von Rossmann. Schleichwerbung, aber ich kann die wirklich sehr warm empfehlen.
Vielleicht kann ich die ohne Kaugeräusche leise vor mich hinlutschen.
Kennst du noch die man an Weihnachten und Ostern hatte, diese Schokoladenlollis?
Oh.
Die waren gut, ne?
Ich glaube, 70% meiner Kinderfotos habe ich einen verschmierten Schokomund. Wegen dieser Lutscher.
Ja. Wenn man die einfach so isst, schmecken die völlig lame. Also ja. Typisch Milchschokolade, ganz fad eigentlich.
Tick zu süß.
Braucht niemand, tick zu süß. Aber
ja, braucht niemand, ja.
Nee, aber als Lolli.
Also eine repräsentative Umfrage unter Sechsjährigen hat ergeben, es braucht niemand.
Ja, aber als Lolli,
ja.
I'm on board, oder?
Ja, natürlich.
Ja.
Nach wie vor.
Okay, die Ariana Grande-Platte ist vielleicht deshalb bemerkenswert, weil die jetzt nicht unbedingt in Beziehungsfragen und überhaupt auch so in Traumata-Fragen nicht ganz so positiv gestimmt war auf den letzten Platten, weil die hat ja auch diesen Selbstmordattentat da
in Manchester, ne? Puh,
ja. Erlebt. Und jetzt hat sie einen neuen Freund seit einem halben Jahr und es geht viel um Sex.
Ah.
Es geht viel um Sex und es hat so eine positive Konnotation und das freut mich. Ich höre das irgendwie gerne. Ariana Grande-Platten hauen mich nie so richtig um, aber es ist auch nie irgendwas schlecht.
Ja.
Und meistens finde ich doch eine Single, die es in meine, ist drauf, in dem Fall Positions, die es in meine Playlist schafft und da auch ganz lange Zeit bleibt. No Tears Left to Cry ist einer meiner absoluten Lieblingssongs überhaupt, nicht nur von ihr. Und Positions wird es nicht ganz in diese luftigen Höhen schaffen, aber es ist ein wirklich sehr, sehr guter Song. Und es gibt auch so, ich glaube, dem Song 34 plus 35, vielleicht ist das ihr Alter und das ihres Freundes, da singt sie zum Beispiel auch, fick mich doch die ganze Nacht bis zum Morgen, Dämmerung, fuck me till daylight. Singt sie öfter. Eigentlich sehr oft in dem Song. Und tatsächlich, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen rough und obszön, aber wie sie singt und wie der Song auch ist, da hat jemand wirklich, ist jemand sehr verliebt und hat sehr viel Spaß.
Naja.
Sehr viel Spaß an frisch verliebten Sex. Und wie wir alle wissen, ist das eine sehr begrenzte Zeit immer im Leben, frisch verliebter Sex. Und das kann man eigentlich jeden nur beglückwünschen, der sowas erleben darf. Ne? Mhm. Also, was ich sagen will, freut mich für sie.
Gut.
Freut mich. Ich kann es förmlich hören, ihren Spaß dabei.
Mhm.
Und das meine ich gar nicht anzüglich. So, letzte Frage zum Kulturteil. Rüdiger, du hast mich neulich eine Frage gefragt, nach was die PS5 und die Xbox so an Starttiteln zu bieten haben. Spielst du etwa
das,
mit dem Gedanken,
dir eine Frage. Das war eine Frage nach deinem Geschmack, oder?
Spielst du mit dem Gedanken, dir eine neue Konsole zuzulegen?
Es ist nicht so, dass dir mal der Gedanke nicht mal durch meinen Kopf gekommen ist, aber.
Hast du jetzt eine Xbox? Eine PS4?
Nein, wir haben, wir haben nur eine Switch.
Ja, okay, gut.
Hab aber dann festgestellt, mit dem gleichen Gedanken habe ich auch schon mal eine Switch gekauft. Hab dann festgestellt, dass ich selber tue es dann doch nicht. Ich setze mich nicht abends an die Konsole und spiele. Ich gucke immer eher was.
Ja.
Aber das liegt auch vielleicht daran, weil ich da noch nicht so ich habe noch nicht das richtige Spiel da gefunden.
Also ich habe mir eine Xbox Series S bestellt. Das die günstige Variante ist.
Ja.
Weil ich sicher die nächsten 10 Jahre keinen 4K-Fernseher haben werde. Und auch kein Laufwerk brauche und auch nicht so viel Speicherplatz, weil ich eh nie mehr als 2 Spiele gleichzeitig spiele. Und das einfach nochmal 100 € günstiger ist als die PS5 ohne Laufwerk. Das war jetzt meine Überlegung. Vielleicht bereue ich es, vielleicht vermisse ich die PS5, aber was für die Xbox dann für mich sprach, ist tatsächlich, ich würde gerne Flight Simulator spielen.
Stimmt.
Und die Xbox, die ist abwärtskompatibel und da muss man nicht riesenteure Remakes machen, um alte Software zu spielen, sondern das konvertiert sich zum Teil automatisch. Und ich habe gehört, ich hoffe, das stimmt, ich könnte Age of Empires wieder spielen.
Ja, ich glaube schon.
Und dann bin ich natürlich, dann habe ich mich jetzt seit Jahren mal wieder für eine Xbox entschieden.
Also Age of Empire, muss ich sagen, ist ich suche nach einem Spiel für mich, diese Aufbaustrategie, das mag ich schon sehr gerne.
Ansonsten habe ich mir Star Wars Squadrons besorgt. Das ist so ein Star Wars Flugspiel. Ein Star Wars Flugsimulator oder eher ein Star Wars Angriffskrieg.
Okay. Nee,
Flugkrieg. Nee. Luftkampf.
Ja.
Ein Luftkampfsimulator, in dem man in TIE Fightern fliegt.
Ja.
Und du kennst ja vielleicht bei TIE Fighter, die haben doch so dieses wabenartige, in der Scheibe, da ist ganz viel, kennst du jetzt ja sicher von Star Wars, da sind ganz viel so Metallverstrebungen, ne?
Ja.
Das ist tatsächlich auch so, du siehst gar nicht durchs Cockpit alles raus, weil da diese Metallverstrebungen im Weg sind. Also das ist sehr, sehr, in Anführungszeichen real.
Okay.
Zum Beispiel wieder bei Star Wars. Aber das macht sehr viel Spaß.
Sehr schön.
Und dann wollte ich dich fragen, ob du Among Us spielst.
Nein. Was ist das?
Among Us ging jetzt viel durch die Presse. Es ist ein Spiel, das ist schon 2 Jahre alt. Das gibt es für alle möglichen Plattformen. Das ist wie die Werwölfe von wie heißt es? Düsterfuck. Keine Ahnung, wie es heißt. Kennst du nicht das Spiel Werwölfe, was man so zu 9 spielt?
Ja,
zu 10
das wurde
so?
Erst kurz. Ja, das wird viel auch, glaube ich, gerade bei uns in der Schule gespielt, ja.
Ja, genau. Und das gibt es quasi. Ah. Düsterwald heißt es, genau. Und das gibt es quasi auch.
Okay, also Düster stimmt.
Mit Robotern auf einer Raumstation als Multiplayer-Spiel. Mhm. Das heißt, Among Us, schon ein älteres Spiel, aber das hat jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Spielt wirklich Gott und die Welt. Ganz viele Leute auf TikTok posten da Videos davon. Promis spielen es. Überall wird Among Us gespielt.
Okay.
Ja. Kannst ja mal testen. Ich habe mal angefangen, da gab es direkt einen Serverabsturz. Am Anfang wird festgelegt, wer quasi der Killer ist.
Ja.
Und die anderen müssen den entlarven. Und er muss versuchen, möglichst viele Leute zu killen.
Verstehe. Ja. Das ist eigentlich ein gutes Spielprinzip.
Putzige Grafik.
Ja.
Spricht nicht viel dagegen, außer dass ich bin einfach kein so Multiplayer-Mensch. Und weiß nicht, wie die kommunizieren. Wahrscheinlich per Chat oder viele haben Headsets. Ich weiß es nicht so genau.
Mhm.
Ich will nicht mit Leuten sprechen, wenn ich Computer spiele. Ja. Ja, ich spreche viel mit Leuten. Das ist was ich gerne.
Verstehe ich.
Da sind wir beim Thema der Sendung, was ich gerne solitär mache.
Solitär.
Ja.
Ach, sind wir beim Thema der Sendung.
Ich spiele gerne solitär. Ich spiele nicht gerne solitär das Kartenspiel, sondern ich spiele gerne solitär im Sinne von alleine.
Ach so, gut. Ja. Aber wo ich bei solitär so früher am. Ist das nicht. Nee, das ist Mahjong. Das ist immer was anderes. Die solitär sind die Karten, ne?
Ja.
Genau. Und, ja.
Immer so Karten zugeben, die richtigen.
Genau. Was wollte ich jetzt aber gerade nicht immer was anderes sagen, spielen? Aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nee, solitär. Dann machen wir weiter.
Wenn du willst, können wir jetzt zu unserem Wochenthema kommen.
Ja.
Nämlich. Das Thema Alleinsein.
Ja.
Jetzt, genau. Wir haben von Anfang an sind wir darauf gestoßen, dass wir unterscheiden müssen zwischen Alleinsein und Einsamkeit, ne?
Ja, ist ein großer Unterschied.
Weil wir nämlich auch sagen müssen, dass Alleinsein klingt jetzt auch mal nicht so fröhlich, aber es ist per se nichts Negatives. So wollen wir es definiert haben. Während Einsamkeit natürlich schon eine negative Konnotation hat, also beziehungsweise eine emotionale Bedürftigkeit auch ausdrückt,
ja.
Die bei Alleinsein nicht unbedingt gegeben ist. Das wäre jetzt so meine Definition.
Ja. Alleinsein ist. Ich habe ja als wir das besprochen haben, dass wir das machen, habe ich direkt mein Osho-Buch über verschiedene Themen, wie zum Beispiel Alleinsein und Freiheit in die Kamera gehalten. Alleinsein ist auch eine Tatsache. Wir sind, egal wie oft wir mit wem zusammen sind, man ist allein. Oder, um es mit Reinhard May zu sagen, die Kreuzwege des Lebens geht man immer ganz allein.
Oh.
Du, ja, Reinhard May, ne? Wir hatten ja überlegt, diese Woche, auch wegen BER, wir hatten überlegt, Thema Alleinsein oder Fliegen. Und irgendwie tauchte dann zweimal Reinhard May mächtig auf, dachte, Songs mit Fliegen. Das Wort Fliegen kommt nicht dir vor, aber über den Wolken und dann allein sein, Reinhard May allein. Hat das eine Bedeutung für dich, Reinhard May, Bernie? Darfst Nein sagen.
Naja.
Du möchtest Nein sagen.
Ja, jein. Ich finde, Reinhard Mays Stimme hat mir nie gefallen.
Und sein Gitarrenspiel. Und wie er aussieht.
Ja.
Aber sonst? Stimmt. Würde man jederzeit mit ihm. Ein Podcast machen.
Na, sein Gitarrenspiel war, glaube ich, okay.
Ja.
Nee, aber seine Stimme wirklich, dieses
war mir.
Ja. Ja, sehr gut, Rüdiger. Du hast ja. Genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich dachte, ich wusste nicht, ob ich Glissando sagen soll, weil ob es der Hörer kennt.
Kann auch schief gehen.
Wenn man Glissando sagt.
Ja.
Meine Mutter hat mir neulich ein Lied von ihm vorgespielt, das irgendwie sie geschickt bekommen hat von einem Bekannten. Ich weiß nicht, ob es aktueller war. Das klang auch so, staatswidrig irgendwie.
Staatswidrig sogar.
Also glaubt denen da oben.
Will ich doch ein Querdenker sein? Nein. Wie sind wir jetzt darauf gekommen, Reinhard May in die Querdenker-Ecke zu stellen?
Naja, ich weiß nicht, ob das ein aktuelles Lied war, aber das war.
Jetzt habe ich dich direkt mit ins Boot reingenommen. Ich habe es ja nur gemacht. Entschuldige, ja?
Vor allem finde ich gut, dass du Diddlidid das abgekürzt hast.
Ja, das ehrlich gesagt.
Typische Floskel von Reinhard May.
Naja, es gibt eine sehr schöne Reinhard May. Verarsche, sagt man das noch, Bernie?
Das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube nicht.
Von Till und Obel. Till und Obel, was ist?
Ja. Sag mir was.
Ja, Till und Obel, ich weiß nicht, das muss Ende der 80er gewesen sein, in Siegen, im Gläsersaal gesehen. Und hatten die eine, ja, Reinhard May. Ja, auf Wiedersehen, Frau May. Naja.
Okay.
Aber ich glaube, ich mache auch so Hans-Rudolf Kunze nach, mit dem Diddle-Diddle.
Das ist auf jeden Fall sehr nischiger Content, in dem wir uns gerade befinden.
Gut.
Ja, wolltest du eigentlich von Osho zitieren?
Osho zitieren, ja, habe ich getan, indem ich gesagt habe, Alleinsein ist eine Tatsache. Möchtest du noch, ich hau dir noch mal ein paar Zitate um die Ohren, ja?
Ja, bitte.
Pass auf, Alleinsein ist eine Realität. Alleinsein ist deine Freiheit von der Masse. Think about that. Alleinsein ist deine Freiheit vor der Angst, einsam zu sein.
Aha, da haben wir die, die haben wir die Verbindung, die Korrelation.
Ja. Naja, weißt du, weil nicht jeder, der alleine ist, ja auch einsam.
Nein.
Und wer das schafft, ist frei vor der Angst, einsam zu sein. Wer ist denn überhaupt allein? Ich habe mal, du hast den Vorschlag gemacht, dass ich auch Statistik mache.
Ach, das habe ich jetzt erledigt.
Ach so.
Ach so, ja, aber du kannst gerne, wenn du willst.
Du meinst, weil ich nicht geantwortet habe? Ich habe geantwortet. Ich, nee, mach du mal. Was hast du denn für eine Statistik?
Also ich habe auf der Website statista.com, wir geben ja hier Quellen an seit Neuestem.
Ich war auf der gleichen Seite.
Die Anzahl der Single-Haushalte in Deutschland ist kontinuierlich gestiegen, besonders bei Männern.
Ja.
Bis 49 Jahre ist es auffällig hoch.
Findest du es nicht auch lustig, dass da die Unterscheidung war bis 49? Wo man sagt, okay, den Rüdiger nehmen wir noch mit rein, aber alles drüber nicht mehr.
Ist, glaube ich, wahrscheinlich aber schon so, dass die Leute, die es vielleicht nicht so richtig schaffen mit den festen Beziehungen oder Ehen, die tun sich vielleicht schwerer. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Freunde von mir, die ganz lange Single waren, nicht weniger liebenswert sind. Aber bei denen kann ich mir kaum noch, bei manchen kann ich mir kaum noch vorstellen, wie die jetzt wohl in der Beziehung so aussehen würden oder funktionieren.
Ja.
Wenn die schon so lange raus aus dem Game sind.
Der Gedanke ist, ja, das verstehe ich.
Aber es ist vielleicht einfach auch ein Vorurteil. Mhm. Also ganz sicher ist es ein Vorurteil.
Ja.
Es soll aber auch Singles geben, die mit ihrem Single-Leben sehr zufrieden sind. Das wollen wir jetzt mal gar nicht hier, das kann ich in Abrede stellen. Auf jeden Fall, die Anzahl der Einzelpersonenhaushalte in Deutschland, das wollte ich eigentlich sagen, lag bei, ist ja nicht ganz aktuell, 17.557. Genau, Punkt. Ja, das ist
Single-Haushalte, 17.000? Nein, das kann nicht sein.
Ja.
Es gibt 17.000 Single-Haushalte in Deutschland?
Das steht hier. Anzahl der Einzelpersonenhaushalte in Deutschland, 17.000. Hier, das habe ich sogar rauskopiert, die Statistik.
Was? Aber das ist doch lächerlich wenig bei 83 Millionen Leuten.
Das kommt mir ganz merkwürdig vor.
Das kann auch nicht sein. Also ich habe aufgeschrieben, es gibt in Deutschland 16,79 Millionen Singles.
Ja.
Davon sind 4,79 überzeugte Singles. Das fand ich auch eine sehr gute Statistik.
Der Anteil männlicher Single-Haushalte ist auch bei 44%, also kann es auch fast gar nicht stimmen so.
Nee.
Außer die wohnen alle in WGs, dann kann es sein.
Bernie, ich glaube, du machst nie wieder Statistik.
Okay, aber ich habe dir auch noch was vom Institut der deutschen Wirtschaft geschickt.
Ja.
Die haben auch eine etwas...
Oh, das konnte ich am Handy nicht öffnen, jetzt habe ich es am Rechner nicht mehr geöffnet. Was stand da drin? Du musst es mir sagen.
Das ist herrlich. Ich zitiere, in Deutschland fühlt sich etwa jede 10. Person oft oder sehr oft einsam. Ist eigentlich viel, ne?
Mhm.
Der Großteil von 60% hat dieses Gefühl nur selten oder nie. Das zeigen Auswertungen aktueller Daten des sozioökonomischen Panels.
Mhm.
Aus dem Jahr 2017. Entgegen der häufigen Annahme, dass die Einsamkeit in Deutschland zunimmt, zeigt der Vergleich von Daten aus den Jahren 2013 und 2017 einen leichten allgemeinen Rückgang. Das ist auch interessant, ne?
Mhm.
Einsamkeit als Gefühl tritt häufiger bei älteren Personen auf, aber dann gibt es so eine mittlere Altersklasse zwischen 30 und 39, da spielt sich das auch ziemlich ab.
Mhm.
Das geht so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl von Einsamkeit tatsächlich, komischerweise, ich hatte das so zwischen 25, ich hatte es natürlich schon auch in der Pubertät und so bla bla bla, aber ich fand es nochmal ein bisschen extrem zwischen 25 und 30.
Mhm.
Da hat sich natürlich auch erste große Beziehung auch so ein bisschen in Luft aufgelöst, aber selbst wenn ich jemanden hatte, ich fühle mich nicht so ganz zu Hause irgendwie auf der Welt irgendwie. Es wurde dann mit 30 besser. Mhm. Also bei mir, auf mich trifft es nicht ganz so, auf mich war es früher. Aber ja, kann ich mir schon vorstellen. Gerade wenn man so joborientiert ist und ja vielleicht noch nicht die Beziehung oder Ehe gefunden hat. Einen deutlichen Anschub erfuhr die Einsamkeitsdebatte in Deutschland auch durch umfangreiche politische Maßnahmen in Großbritannien. Jetzt halte ich fest, Rüdiger. Dort wurde im Jahr 2018 eine nationale Einsamkeitsstrategie aufgesetzt und nicht Tracy Couch, wie man meinen könnte, als erste Ministerin für Einsamkeit ernannt.
Wie bitte? Wirklich?
Ja.
Toll.
Seit Ende 2018 ist ihre Nachfolgerin Miriam Jane Alice Davis. Die gleichzeitige Ministerin für Sport, Zivilgesellschaft und Einsamkeit.
Okay, ihre Lösung zum Thema Einsamkeit? Mehr Sport.
Du, auf der Gedanke liegt nahe, finde ich.
Ja, aber das da ist, also Sport ist tatsächlich auch, gibt es einen Artikel auch auf SZ
ja.
die Woche, dass Sport immer noch die bewährte Methode gegen Liebeskummer ist.
Okay.
Ja. Die britische Regierung bezeichnet Einsamkeit als eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen für die Gesellschaft unserer Zeit. Und ja, deshalb hat man auch angefangen, in Deutschland darüber zu diskutieren. Was allerdings dabei rauskam bei der Diskussion, das offenbart jetzt der Artikel, glaube ich, nicht mehr.
Okay. Steht auch irgendwas, was die zweitbeste Methode gegen Liebeskummer ist? Also die beste ist Sport, die zweite ist Rotwein, dritte…
Oh Gott, ja. Da steht ganz viel.
Ja.
Ah. Ich schlage es mal nach.
Pass auf, du schlägst das nach. Ich will noch etwas lesen, was ich auch interessant fand. Mhm. Was ist denn überhaupt Alleinstehender? Alleinstehender ist per Definition eine Person, erwachsene Person, die ohne feste soziale Bindung an einen Partner oder eine Partnerin lebt und ohne minderjähriges Kind. Sprich, sobald du ein Kind zu Hause hast, bist du nicht mehr alleinstehend.
Hm, das stimmt.
Damit tauchst du auch nicht mehr in der Statistik auf.
Das stimmt, aber trotzdem kannst du natürlich alleine sein, weil beim Wechselmodell bist du ja einfach ein paar Tage oder eine Woche alleine.
Natürlich, das stimmt. Hm. Deshalb würdest du dich ja wahrscheinlich auch zeitweise jetzt schon mal als alleine Single gesehen haben, bist aber nicht in der Statistik, weil auch ein Kind bei dir lebt.
Ja.
Habe ich jetzt zu viel erzählt?
Nee,
gut.
Nee, weil ich natürlich auch so ein geiler Typ bin, bei dem man denkt, der ist sicher nicht alleine.
Der ist, natürlich.
Aber da täuscht ihr euch, Leute. Auch ich kann mich alleine fühlen.
Ja. Aber also alleine fühlen oder einsam, Bernie? Das ist doch jetzt die entscheidende Frage.
Beides.
Okay.
Aber dazu kommen wir gleich.
Gut.
Ich trage kurz die Liebeskummer-Debatte nach.
Mhm.
Platz 1.
Ja.
Nee, also ist, glaube ich, nicht gerankt, aber Schmerzmittel. Es ist tatsächlich erwiesen, dass man auch mal so eine Paracetamol nehmen kann und auch das den Liebeskummer leicht dämpft, den Schmerz.
Den Herzschmerz. Seid vorsichtig mit Paracetamol, Leute. Die letale Dosis ist wesentlich dringender, als man denken würde.
Ich habe mal so früher, wenn ich so Fieber hatte oder so Erkältungserscheinungen, aber irgendwie abends einen Auftritt, habe ich gerne mal 8 Paracetamol am Tag genommen. Bis mich meine damalige Freundin darauf hingewiesen hat, dass es Schwachsinn ist.
Mhm.
Ja. Mittlerweile nehme ich fast überhaupt keine Schmerzmittel mehr.
Mhm.
Aber ich hatte mal eine Zeit so Mitte 20, wo ich sehr sorglos damit umgegangen bin.
Mhm.
Einfach auch aus purem Unwissen.
Mhm.
Achterbahn fahren ist ein bisschen exotischer Tipp.
Ah.
Aber das bringt wohl, da wird wohl so viel, ein Großalarm an Hormoncocktail wird da freigesetzt. Das lenkt wohl kurzzeitig sehr ab.
Okay, also Todesangst ist besser als
Todesangst
schützt vor Liebeskummer.
Ich glaube, Todesangst wollten sie nicht direkt so hinschreiben.
Ja, aber das wäre es bei mir.
Ich glaube, andere Ängste und andere Schockzustände, glaube ich, sind sehr probates Mittel gegen Liebeskummer. Aber gut. Sport, natürlich, das hatte ich erwähnt, sich konfrontieren. Zum Beispiel, da gibt es ja auch dieses Sachen auch aufschreiben, ne, was am Partner eigentlich Shit war. Und das nochmal lesen, wenn man wieder zu sehnsüchtig wird. Also sich bewusst werden, was auch war.
Ja.
Blockieren, also einfach mal irgendwie sagen, so jetzt aber mal Pause hier mit Konversation und Korrespondenz.
Ja.
Genau. Und dann Platz 6 war Liste anlegen, aber das hatte ich unter Konfrontieren abgespeichert. Und Essen natürlich. Essen ist wichtig.
Das glaube ich sofort.
Essen ist wichtig, aber auch natürlich gefährlich.
Aber,
ja. Wenn nicht der, man kann auch ein bisschen zulegen.
Nicht so gefährlich wie Achterbahn, aber ja.
Ich glaube, Achterbahn ist wesentlich harmloser als.
Eigentlich, die Statistik sagt, auch wenn es sich anders anfühlt, Essen ist gefährlicher als Achterbahn. Ja,
genau.
Das war schön, dass wir das jetzt rausgearbeitet
haben. Wobei ich mich natürlich freue, wenn, ich bin auch stolz darauf, dass meine Zuckerrüben ein Teil des psychologischen Aufarbeitungsprozesses gegen Liebeskummer sind. Das ist für mich ja auch eine Ehre. Und Zucker ist so ein herrliches Produkt, Herr Rudolf.
Liebeskummer hat der nicht, ne? Der sieht aus wie seit 40 Jahren glücklich verheiratet eigentlich, oder?
Ja, oder total schwul.
Oder?
Und in einer wirklich schwulen…
Dann ist er nicht seit 40 Jahren verheiratet.
Aber ist in einer sehr sexuell aktiven Beziehung.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Und,
er macht krankes Zeug mit Zuckerrüben. Na, das wäre
jetzt
Das
wird man auch dran denken, wenn man sagt, der Film mit Ulrike Rudolf war
wirklich… In der gleichen Folge sagt
Rudolf das. Wirklich gut, aber… Folge 226 vom Brennerpass. Okay, pass auf. Diese Familienform, ne, die du, oder was du gesagt hast, Single-Haushalte.
Mhm.
Das Beschissene am Lockdown ist jetzt vielleicht auch gar nicht hier in härteren Formen des Lockdowns, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, ist, dass er eigentlich so Beziehungen außerhalb der Familiennorm gar nicht wertschätzt. Mhm. Dieses zum Beispiel, wenn du dann auf einen Haushalt beschränkt bist, dürftest du ja eigentlich streng genommen nicht deinen Partner sehen, von dem du getrennt lebst.
Ja.
Genau. Oder auch dein Kind, was beim Partner lebt oder so. Das gab's, so Fälle gab es ja auch.
Das ist,
also ob sich da alle daran gehalten haben, das möchte ich mal sehr stark bezweifeln. Aber solche Fälle gab es. Und das ist ja eigentlich schon auch ganz krass, weil dadurch erhebst du ja die Familie in einen Rang, den sie vielleicht auch, ich würde mal sagen, vielleicht auch nicht verdient hat. Weil natürlich kann man sagen, das ist ein tolles Zusammenleben-Modell, aber das entwertet ja nicht alle anderen. Also zum
Beispiel, und ist nicht mehr repräsentativ. Ja. Ja.
Also ich habe gern zusammengelebt mit meiner Frau. Das hat mir Spaß gemacht. Ich fand diese Form der Familie wirklich toll. Ich für Beziehungen jetzt mit getrennten Wohnungen. Und es gibt Momente, wo ich mir denke, ach, es wäre schön, in einer Wohnung zu sein. Aber es gibt mindestens genauso viel, vielleicht derzeit eigentlich auch echt mehr, wo ich denke, so zwei Wohnungen ist das Beste von der Welt irgendwie. Und das heißt aber nicht, dass ich irgendwie meine Freundin weniger liebe oder man weniger verbunden ist oder füreinander verantwortlich. Und es ist eigentlich schade, dass auch dass sowas von Gesellschaftsnorm, auch juristisch übrigens auch, einfach so als geringer auch eingeschätzt wird irgendwie. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt gerade kein Familienzusammenlebmodell habe, sondern das habe ich mir damals schon gedacht irgendwie.
Ja,
also. Das ist doch eigentlich jedem selbst überlassen. Ich finde, man kann auch verheiratet sein und getrennte Wohnungen haben übrigens. Spricht gar nichts dagegen.
Ich kenne Leute, ja.
Ja, kennst du?
Die das haben, ja. Oder zumindest auch, oder eine Arbeits-, also ja.
Okay, denn die Frage ist dann tatsächlich jetzt, wenn wir dann mal zu uns kommen, sind wir allein? Jetzt oberflächlich würde man sagen, der Rüdiger, der ist eigentlich nicht allein, weil der sagt, der kann, also so gefühlt, wenn man den so hört im Podcast, der hat eigentlich immer Frau und Kinder um sich, 24/7, weil du erzählst ja auch ganz viel darüber, ist wahrscheinlich aber auch, ja. Also fragen wir mal formal, waren Sinn Momente des Alleinseins bei dir, jetzt einfach nur mal formal gesehen? Nicht des Alleinfühlens, sondern also des Alleinseins?
Allein, es passiert wirklich vergleichsweise selten wahrscheinlich, aber halt, sagen wir mal, zu Zeiten, im Moment passiert es natürlich selten, das ist natürlich aber bei allen so. Naja, es ist eher tagsüber, meine Frau ist im Büro, Kinder sind in der Schule, wenige Stunden am Tag. Ansonsten selten, ja, selten allein. So. Also gibt es natürlich auch Leute, die, jetzt komme ich schon zum nächsten Thema, aber die, man kann ja auch in einer Beziehung allein.
Nee, bleiben wir mal bei dir.
Ja, bleiben wir bei mir, gut.
Du bist ja mal alleine irgendwie an die Nordsee gefahren vor zwei Jahren, ne?
Wir haben ja uns auch überlegt, heute mal Top 5 alleine Momente aufzuschreiben. Das gehört natürlich dazu. Ich mache wirklich selten Dinge für mich alleine. Ich bin natürlich auch ab und zu, habe ich das dann später ein Thema, vielleicht machen wir es auch jetzt schon, wenn ich auf Tournee bin, was dann durchaus ein paar Wochen im Jahr gewesen sind oder mal einen Drehtag irgendwo habe. Ich bin, um das vielleicht jetzt schon mal zu sagen, ich bin gerne alleine. Vielleicht, weil ich es auch nicht so oft bin. Ich war aber auch schon sehr, sehr viel alleine in meinem Leben. Ich war auch als junger Mensch wirklich viel alleine. So. Also ich habe ab 14 aufwärts bis zum Abitur, bis zu Hause ausgezogen bin, jeden Tag, weiß ich nicht, 5-6 Stunden alleine verbracht. Das ist wahrscheinlich schon relativ viel.
Ja. Würdest du denn sagen, Alleinsein ist ein erstrebenswerter Zustand für dich?
Nee, das ist wie, weiß ich nicht, das Wetter, das man mag, wenn es kommt, freue ich mich, wenn es da ist. Also Alleinsein, ich habe manchmal so Umstellungsschwierigkeiten, Anpassungsschwierigkeiten, so, wie ich, ach Gott, ja, ich bin jetzt alleine, so, ich muss mich erst wieder finden. Mach dann auch vielleicht manchmal komische Sachen, die man vielleicht macht, wenn man, oh, jetzt bin ich allein, jetzt könnte ich ja mal. Letztendlich, weiß ich nicht, komme ich immer ganz gut mit mir in den Groove. So.
Also das ist auch so, das ist so geblieben, kann man sagen.
Ja, irgendwie schon.
Weil du es auch trainiert hast oder weil du
ich bilde mir das ein. Ich kann gut allein sein, so, ja.
Wenn du jetzt aber, wie lang bist, wenn du jetzt mal lang auf Tour bist?
Ja.
Was wäre lang? 4 Wochen, 3 Wochen?
Letzte Tour war, glaube ich, 6 Wochen. Auch da bin ich natürlich dann auch auf der Gruppe. Ich spiele auch abends, bin mit dem Ensemble zusammen. Aber auch da gehe ich dann gezielt. Also ich liebe wirklich die Momente dann zum Beispiel, man ist ja auch unterwegs, das kommt ja auch nochmal dazu. Ist auch nochmal was anderes, als wenn man zu Hause alleine ist. Oder es passiert, man hat ständig neue Eindrücke. Aber ich gehe wahnsinnig gerne allein auch dann durch Städte und zwar nicht nur durch Hamburg, München, Prag und New York, sondern, das klingt jetzt so, ich bin war einmal in meinem Leben in New York für 10 Minuten. Ich gehe auch wirklich gerne durch Winsen an der Luhe, um es gesagt zu haben, oder in den, also so auf Tournee durch kleine deutsche Städte.
Und diese berühmte Hotelzimmer-Loneliness, die verspürst du nicht?
Doch schon, aber die auch selbst die mag ich.
Ja.
Ja. Es sei denn, man kann, was man oft nach Auftritten nicht kann, nicht schlafen. Ja. Das kann auch mal kippen, aber eigentlich mag ich auch das.
Ja, das ist echt was Komisches, weil ich war ja jetzt früher auch hin und wieder mal auf Lesungen oder Lesereise.
Ja.
Und während ich zum Beispiel hier, wenn ich jetzt meine Freundin oder Partner oder mein Kind mal hier 4 Tage nicht sehe, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem für mich. Auch länger ist teilweise kein Problem.
Ja.
Also natürlich vermisse ich Partnerin wie Kind, aber kann durchaus auch Spaß haben hier in meinen eigenen 4 Wänden, wie man so schön sagt. Wenn ich im Hotel bin, geht es mir spätestens an Tag 2 oder Hotel auch auf Reisen, aber meistens schon an Tag 1 so, dass ich denke so, hier stimmt was nicht. Das ist komisch, weil ich komme in das Hotel, man kommt ja irgendwo an und bevor man eigentlich abends essen geht oder dann die Lesung ist oder das Theaterstück oder was auch immer, geht man erstmal ins Hotel, schmeißt da sein Zeug rein und meistens hat man dann nicht mehr lang Zeit, bevor man irgendwo hin muss. Und dann denke ich mir, hätte ich jetzt nur 2-3 Stunden Zeit, um hier zu Fernsehen irgendwie
absolut.
Nackt durchs
wichtig,
Zimmer zu laufen.
Wichtig,
nackt.
Im Hotelzimmer, danke, dass du es sagst.
Ja.
Wichtig, einmal nackt
ins Hotelzimmer. Da bin ich total euphorisch, aber wenn ich dann komme, so dieser Comedown nach einer Lesung, dann fühle ich mich trotzdem irgendwie einsam. Ich war auch wirklich schon mal, nachgeschlagen, ob man so sich so eine Begleitung irgendwie, was sowas kostet und so.
Was?
Habe ich nicht gemacht, aber einfach nur mal zu sehen.
Mhm. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass von Escort Service, dass deren Hauptkundschaft ist, Männer, die meistens dann doch abends in ihrem Hotelzimmer sitzen.
Ja, okay. Irgendwas macht es mit mir, dieses Lonely Hotelzimmer. Ich weiß nicht warum. Aber es ist natürlich kein großes Problem, weil am nächsten Tag trifft man ja auch wieder die Leute, mit denen man unterwegs ist oder sitzt im nächsten Zug oder nächste Lesung oder sonst irgendwie. Nur auf Dauer, glaube ich, würde mich das sehr stressen. Ich glaube, ich bin kein Mensch, der viel auf Tour sein möchte, gerne alleine.
Ich nehme mir immer sehr viel vor, so für Tour, auch, sag ich mal, lesetechnisch und sowas. Braucht dann immer Momente, also ist dann auch oft, ich nehme auch Sachen mit und stelle dann aber fest, dass ich dann auf Tour mit lauter neuen Sachen anfange, weil irgendwie ist auch irgendwie so ein, es ist ja auch so, man kann so ein bisschen Neuanfang machen, ohne seine ganze Wohnung Marie Kondo-mäßig aufzuräumen, sondern man hat nur das Spartanische an Hotelzimmern, gefällt mir auch manchmal. Sie dürfen nicht, es gibt auch fiese Hotelzimmer, auch das habe ich auf Touren schon oft erlebt, wo man sich, jetzt reden wir immer nur über Hotelzimmer, aber ja, man muss sich sein alleine sein, ein bisschen muss man sich's auch bauen und sich auch kennen, was man braucht.
Würdest du aber sagen, dass du das Alleinsein vielleicht schon jetzt mehr schätzt, weil du eigentlich gerade durch die Lockdowns und Corona und deine Künstlertätigkeit in den letzten Monaten permanent eben nicht alleine warst? Würdest du sagen, dadurch ist es in deiner Wertschätzung noch gestiegen?
Ja, vielleicht. Aber dann ist noch nicht gekommen eigentlich.
Also du hast nicht so Ausbruchsgedanken, wo du sagst, jetzt will ich mal eine Woche alleine sein.
Nee, habe ich nicht.
Ja. Weil das muss ich sagen, das hat mich schon, das fand ich gerade bei einer Ehe mit 2 Kindern, die es da ja auch mal gab, war ich tatsächlich, das fand ich schon erleichternd auch gerade wenn die Kinder noch kleiner sind, mal irgendwie alleine zu sein, irgendwie
einen
Vormittag oder einen Tag.
Ja, ein Vormittag oder sowas. Das finde ich auch was anderes. Ich wusste jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht, also nicht, du gerade redest eben von einer Woche oder zwei.
Ja.
Es kann auch sein, so dass ich mich auch während des Lockdowns mal aufs Fahrrad gesetzt und einfach mal eine Runde gefahren oder sowas. Das reicht mir dann aber auch schon, wenn das dann 2-3 Stunden sind.
Okay. Könntest du dir vorstellen, völlig alleine zu wohnen? Also quasi, jetzt ein bisschen, ist natürlich schwierig, weil seine Kinder und seine Frau will man sich jetzt ja nicht wegdenken, aber jetzt nur mal so.
Ja, natürlich.
Technically.
Ich habe die Zeiten mal, wo ich allein gewohnt habe und auch wirklich wenig Kontakt habe, ich kam immer gut klar. Also auch, das ist langweilig, ich sage immer nur, dass ich klarkomme. Ne? Ich auch zu Zeiten, wo ich einen Hund hatte, bist man ja auch nicht alleine, aber ja, weiß ich nicht. Also selbst, oder wenn die, ich komme dann alleine vielleicht dann doch schneller zu dem, ich bin vielleicht insgesamt konzentrierter, wenn ich allein bin. Mhm. Ich nehme natürlich eine Rolle ein, wenn ich zu Hause bin. Ich So, das tun wir ja alle. Also, das meint auch, glaube ich, Osho, wenn er das sagt, so, dass Alleinsein die Freiheit ist, so auch von der Gruppe, in dem Fall auch die Familie. Also, ich muss dann so nicht eine Rolle übernehmen.
Hm. Ja. Man kann ja auch allein in der Familie sein.
Genau.
Innerhalb der Familie.
Absolut. Ich glaube, dann wird's, also, wenn man sich unter Menschen einsam fühlt, dann wird's schwierig, glaube ich. Oder das ist, glaube ich, kein. Naja, ich glaube, es ist verschieden. Ich glaube, man kann dieses Positive des Alleinseins kann auch positiv sein, wenn man dieses so, wo es um Meditation geht und sowas, so wenn man in diese Beobachterrolle reinkommt, meine ich jetzt also positiv. Und frei sein kann halt in. Ich glaube, man kann nur frei sein innerhalb der Gruppe, wenn man allein sein kann.
Hm. Okay. Möchtest du noch, bevor wir zu unseren Top 5 Momenten allein im positiven Sinn kommen, möchtest du noch was sagen, Fragen loswerden?
Hast du schon gesagt eigentlich? Nee, wir kommen zu deinen Top 5 Momenten. Wie du mit allein sein, das machen wir jetzt in den Top 5 Momenten.
Ja, ich denke, das erklärt sich auch dadurch. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, glaube ich, nicht immer so positiv hätte sagen können, ich komme gut mit Alleinsein klar.
Ja.
Also ich bin irgendwie ein Einzelgänger, das schon, aber ich brauche schon irgendwie Gesellschaft. Es wird, eigentlich hat sich ein bisschen erst mit dem Älterwerden ergeben, dass ich jetzt eigentlich auch mich freue aufs Alleinsein.
Mhm.
Also wirklich proaktiv. Nicht nur feststelle, während des Alleinseins ist es voll cool, sondern mich schon im Vorfeld darauf freuen kann.
Ja.
Das ist neu.
Du musst, wahrscheinlich bist du gar nicht so in der Verlegenheit, das tun zu müssen, aber hast du dir früher Inseln geschaffen, wo du wusstest, okay, an dem Tag der Woche, da muss ich mal alleine was machen oder dir?
Nee.
Nee.
Es ist komisch, ich habe eigentlich das Gefühl, es ist bei mir eh seltsam. Ich denke, ich möchte gern allein sein und ich will meine Ruhe. Und dann bin ich aber auch trotzdem ständig in Gesellschaft von Leuten. Aber ich glaube, das liegt bei mir auch, das hat bei mir mehr Balance gefunden, weil ich halt einfach auch zu Hause arbeite und sowieso den ganzen Tag, wenn das Kind auch in der Schule ist oder eh nicht da, sowieso alleine arbeite.
Mhm.
Und dann suche ich mir, dann ist es eigentlich schon befriedigt, ein bisschen das Bedürfnis, und dann suche ich mir automatisch abends Gesellschaft.
Ja. Das haben wir früher öfter gemacht, ne? Über uns beide zu reden, so ja. dass du früher öfter Tages hattest. Boah, ich bin wirklich froh, wenn abends mal mit mir jemand einmal noch kurz rausgeht, weil ich wieder den ganzen Tag am Schreibtisch verbracht habe.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es war jetzt auch so, wichtig war jetzt tatsächlich auch das letzte halbe Jahr, wo ich so Single war und auch sehr, schon auch gedatet habe und so, aber schon auch bei niemand übernachtet habe, bewusst nicht, und auch niemand so bei mir, also wirklich schon mir nicht eine Festung der Einsamkeit gebaut habe, so Superman-mäßig, aber so eine solide Basis des Alleinseins, ne? Okay. Das einfach zu sehen, Mensch, das haut ja gut hin eigentlich.
Mhm.
Ich hab ja Freunde, Familie, wenn die Person fehlt in meinem Leben, dann fehlt sie wirklich um ihrer selbst willen.
Genau.
Und nicht nur, damit ich irgendwie
die Einsamkeit
einen Gesellen habe. Irgendwie.
Ja.
Und eine Gesellin, oder wie man sagt.
Okay.
Okay, ja, gut. Dann kommen wir zu den Top 5 Momenten alleine. Rüdiger, du beginnst mit Platz 5.
Also da jetzt eine Reihenfolge reinzubauen, das ist jetzt, weil das.
Ja, muss der nicht.
Jetzt wird es sehr persönlich. Ich sag mal 5 Momente.
Ja. Ja, also
pass auf.
Jeder einen immer.
Ne?
Jeder einen immer.
Ja, ja, klar. Pass auf. Das haben wir jetzt gelernt am neuen Konzept. Das machen wir immer. Das wechseln. Pass auf, ich habe gesagt, sobald ich alleine bin, fange ich an, komische Sachen zu tun. Eine Sache, die ich dann auch tatsächlich immer wieder tue, oder wo ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt zu den komischen Sachen zählen will oder ob ich mich da dann gefunden habe. Aber es ist wirklich so, wenn ich mal alleine zu Hause bin, was auch vorkommt, weil Frau mit Kindern längere Zeit unterwegs ist, zum Beispiel die Eltern besuchen oder eine Freundin oder sowas. Ich putze die Wohnung aber so richtig.
Das ist ein kontroverser Take, Rüdiger.
Ja, das ist harter Tobak.
Ja, aber es macht dir Spaß.
Ich weiß, dass wir Hörer verlieren dadurch. ja, mir macht das Spaß. Putzen als Akt. Ich putze sowieso, das hat aber auch kaum laut sein, ich putze sowieso relativ gerne. Aber Putzen ist für mich auch eindeutig ein Akt der Selbstfindung. Ich finde Putzen sehr meditativ. Es passiert was. Diesen Zusammenhang als, manchmal hat man das ja als, in unseren Jobs hat man das ja manchmal nicht so oft, diesen Zusammenhang zwischen Arbeit und Ergebnis. Der ist beim Putzen, finde ich, ich putze auch besser mittlerweile als früher, würde ich sagen. Aber den hat man halt im Putzen, hat man den so klar vor sich. Herrlich. Und hat auch noch länger was davon. Und man kann beim Putzen auch noch andere Dinge machen. Es gibt kaum etwas, wobei ich so gut Text lernen kann, wie zum Beispiel beim Aufräumen der Küche. Mhm. Jetzt, ich wollte jetzt spülen sagen, dann natürlich auch eine Spülmaschine, aber so beim, so manche Sachen muss man von Hand oder sowas. Dabei Text lernen, ist perfekt, perfekt. Ich habe auch schon öfter von anderen Schauspielern, auch berühmten Schauspielern gelesen, dass es ihnen genauso geht. Mhm. Christina Boganski hat sich übrigens jetzt neu eine Geschirrspülmaschine gekauft, hat sie mir geschrieben. Wollte ich dir nur sagen. Hm. So, Bernie, was ist dein Top 5?
Ich spüle zum Beispiel gerne ab. Ich habe bewusst keine Geschirrspülmaschine, weil ich mir das Abspülen für mich was, das hat für mich was Meditatives.
Siehst du?
Gewisse Leute in meinem Leben würden sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass ich, wenn ich so gerne abspüle, warum spüle ich dann nicht gründlicher ab? Aber.
Oh, gut. Ja, okay, ja.
Es ist auch, schwierig, mit Geschirrspülmaschinen zu konkurrieren, sag ich dir, beim Abspülen.
Ich wiederum
habe. Man müsste nämlich auch abtrocknen und da bin ich. Abtrocknen macht mir nicht Spaß, das gebe ich zu. Abspülen, ja. Yes. Abtrocknen, na.
Möchtest du erzählen, wie du Wäsche aufhängst? Nein, ich.
Das ist viel besser geworden.
Okay, okay. Bernie, habe Freunde, die würden das Gegenteil behaupten, was die Gründlichkeit von Spülmaschinen und von Handspülen angeht. Hm. Die sagen, Spülmaschinen, das, die spülen nicht sauber.
Ja.
Diese Leute haben mich aber auch im Verdacht, ihre Spülmaschine nie sauber zu machen.
Ich glaube, dass die Gläser an sich so hygienetechnisch sehr sauber sind, aber du hast halt diese Wasserflecken beim Trocknen einfach. Das sieht dann, es sieht nicht so schön aus, ist aber vielleicht letztlich doch vielleicht sogar sauberer.
Bei der Spülmaschine?
Nee, bei Hand.
Beim Hand, ja. Weil du nicht abtrocknest, okay.
Ja, genau. Ich lasse halt abtropfen. Mhm. Okay, aber das führt zu weit jetzt.
Ja, das führt zu weit.
Ich wollte eigentlich auf Platz, bin ich schon dran?
Ich glaube natürlich, ich habe dich schon quasi abgebaut.
Ich wollte bei Platz 5 eigentlich auch was sagen, dass ich zu Hause arbeite und gerade wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe oder was übersetze, überhaupt dieses alleine Arbeiten. Es ist tatsächlich so, dass früher war ich am Sonntag auch so den nächsten Arbeitstag antizipierend oder die nächste Arbeitswoche so ein bisschen gedacht habe, oh Gott, jetzt geht das Wochenende zu Ende, nein, scheiße. Aber seit ich alleine freiberuflich an meiner Tätigkeit als überwiegend Autor hier in meinen Wohnungen oder hatte auch schon mal Büros, alleine arbeite, freue ich mich auf die kommende Arbeitswoche. Ich freue mich auf den Montag natürlich auch wegen dem Brennerpass, aber ich freue mich auf die neue Arbeitswoche. Es hat viel damit zu tun, dass ich alleine arbeite und ungestört arbeite. Ohne Meetings, ohne Anrufe, an die ich, wo ich rangehen muss. Einfach dieses, ja, das. Aber das ist eigentlich fast, das wäre eigentlich mein Platz 1 und ist fast so philosophisch. Aber deshalb jetzt mal was Konkretes. Platz 5 ist, da war ich in einem Klostergebäude bei Oranienburg in einem buddhistischen Kloster im Gasthaus, war ich irgendwie 2 Tage einquartiert und war wahnsinnig viel im Wald spazieren und habe mir so ein bisschen beigebracht, mal wieder länger zu meditieren. Mhm. Und das hat am Anfang ein bisschen wehgetan, weil es auch so ein bisschen mit einer komplexen emotionalen Situation einherging. Ja, was heißt komplex? Einer sehr schweren Zeit. Aber wie man sich nur innerhalb von weniger Stunden und auch 1,5 Tagen schon so durchringt, aus dem Alleinsein irgendwie was Positives wird, das hat mich sehr gefreut. Erinnere ich mich gerne zurück, auch wenn sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass dieses buddhistische Kloster Teil von so einer sektenartigen Struktur ist, was ich damals noch nicht wusste. Aber gut, ich habe da auch nicht nur an einer.
Sag mal, ist Alleinsein vielleicht Kontaktfasten?
Das klingt gut.
Das klingt gut, ne?
Ja. Aber eigentlich auch nicht, weil es soll ja nicht nur Fasten, soll ja nicht nur Entbehrung sein, ne?
Ist ja Fasten auch nicht. Aber dieses, zumindest wir sind wieder beim Thema reduzieren, etwas reduzieren und dazu sich selber finden und dadurch nicht schlecht drauf kommen, ist schon, der Zusammenhang ist schon da.
Ja, stimmt, der ist da. Aber ich bin auch kein großer, ich meine, ich bin ja selber tendenziell eher Buddhist, was ja auch viel mit Askese zu tun hat, trotzdem bin ich kein Freund von zwanghafter Askese. Ich finde, das ist tatsächlich dafür ist das Leben zu kurz, um zu asketisch zu sein. Das schlagen 2 Herzen in meiner Brust.
Gut.
Du weißt, ich versuche mich gesund zu ernähren, ich mache viel Sport, ich mache irgendwie allen möglichen Kram, ich meditiere. Ich bin schon so ein bisschen auf der einen Seite bin ich so ein Health-Hipster, auf der anderen Seite bin ich aber schon auch ein Hedonist irgendwo. Also wie gesagt, da bin ich hin und her gerissen. Nur so mit Askese ist kein Wort, was mich sonderlich antörnt. Aber okay, das war Platz 5, buddhistisches Kloster. Rüdiger, du bist dran, Platz 4.
Platz 4, pass auf, damit ich es out of the way habe, das waren in der Tat meine 3 Nächte auf einer Nordseeinsel alleine. Vor 2 Jahren, als das alles noch ging, habe ich dann tatsächlich mal getan. Ich bin alleine weggefahren, einfach so. Ich habe wirklich lange mit mir gerungen, das zu machen und ob man das machen kann und war alleine und bin da rumgelaufen und ja, jetzt wiederhole ich mich wieder. Ich könnte alles sagen, was du auch vielleicht ein bisschen gesagt hast. Man findet zu sich selber. es war natürlich auch noch eine besondere Stätte. Ich bin als Kind immer auf dieser Insel gewesen. Dann sind viele Dinge passiert, viele schlimme Dinge passiert. Und war, ich musste diesen Ort aus der Erinnerung rauszerren ans Licht und mir nochmal bei Tageslicht angucken und da rumlaufen und das vielleicht auch erstmal alleine tun.
Okay, das wusste ich gar nicht, dass das mit deiner Vergangenheit so verbunden war. Okay.
Was ist dein Platz 4?
Mein Platz 4 ist ein bisschen albern, aber ich war mal mit der Schule in Schottland, Oberstufenausflug, also Schulfahrt. Und ich weiß noch, da haben alle anderen, ich hatte keinen Alkohol, es war eine totale Besäufnisfahrt natürlich.
Mhm. Wo wart ihr, weißt du das noch?
Quer durch Schottland, Rundreise. Cool. Ja. Und die anderen haben gefeiert und getrunken und ich war abstinent. Und es hat mich automatisch ausgeschlossen aus vielen Veranstaltungen. Und irgendwann waren die anderen im Pub und da hatte ich keine Lust. Und da saß ich, da stand, ich weiß, mehrere Stunden musste ich da totschlagen. Ich wusste auch, dass dieses Pub, glaube ich, war gerade zu Fuß gar nicht zu erreichen. Ich musste warten, bis der Bus wiederkommt oder so. Ich habe mich dann in Inverness am Steinstrand, glaube ich, 3 Stunden lang mit meinem Walkman bin auf diesen Steinfelsen rumgelaufen und habe aufs Meer geguckt. Und das Wetter war nicht besonders gut und habe viel Bryan Adams gehört, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und ich fand es wirklich.
Sag mal, Inverness, ist da nicht das Loch Ness Monster? Ist da nicht der Inverness der See? Also dieser tiefe See? Nee. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das Meer ist.
Inverness liegt am Meer. An der Nordostküste.
Ich war auch schon mal da.
Vielleicht war es auch in einem kleinen Ort in der Nähe von Inverness, aber es war da oben, ja. Aber es ist an der Küste. Kannst du gerne nachschauen.
Ja, ich bin dabei. Ja, tatsächlich. Aber da ist der See. Ah, okay.
Loch Ness ist nicht weit weg, glaube ich.
Ist nicht weit weg. Genau, ja. Ich glaube, ich bin damals mit dem Bus von dort aus zum
aber,
Loch
Ness. Aber wir waren nicht in Loch Ness bei der Schulfahrt. Da war ich später erst.
Okay.
Genau. Das war ein guter Moment. Irgendwie. Ja. Das hat mich irgendwie empowered, wenn man heutzutage sagen würde. Okay, bleibt dein Platz 3.
Mein Platz 2. Ich habe das alles schon gesagt, dieses alleine durch die Stadt laufen. Pass auf, wenn ich einen besonders Event, also allein ich habe mal Werbung gedreht für VW und das haben wir in Prag gedreht und ich dachte, ich hätte den ganzen Tag Zeit, hatte letztendlich nicht den ganzen Tag, ich bin vormittags losgelaufen am Hotel und etwas, was ich auch ganz gut kann, ist alleine durch Städte laufen und der Nase nachgehen und irgendwann stand ich vor einem Haus oder vor einem großen Garten, dachte ich, dieser Garten ist aber wirklich sehr gesichert. Man sah irgendwann so Zäune und Kameras, bin um das Haus rumgegangen, ich sah immer mehr Kameras, dachte, wo bin ich denn hier? Und irgendwann stand ich vor diesem Haus und sah plötzlich das Wappen der Bundesrepublik Deutschland und dann war mir irgendwann klar, ich stehe vor der Prager Botschaft, der deutschen Botschaft in Prag. Mhm. Und dann war mir mal klar, ist mir kurz klar geworden, was das für ein historischer Ort war. Und das war ein toller Alleinsein-Moment.
So schön.
Ja.
Sind wir jetzt bei Platz 3?
Wir sind schon bei Platz 3.
Ja. Mein Platz 3 ist also entweder einsam in Berlin, allein durch Berlin oder auch bei mein Super Saturday.
Ja.
Ich hatte jetzt das letzte halbe Jahr, auch gerade so fing mit dem Lockdown an, habe ich angefangen, am Samstag immer im Tiergarten laufen zu gehen.
Okay.
Und der Tiergarten ist auch so groß, dass man eigentlich selbst wenn man ein halbes Jahr da permanent laufen geht und ich bin teilweise länger laufen gegangen als jemals zuvor in meinem Leben, immer wieder neue Stellen entdeckt. Also der Tiergarten ist schon ein ziemliches Kuriositätenkabinett. Muss man echt sagen.
Ja, man weiß nie, was hinterm nächsten Baum sich tut.
Ja, aber auch alleine an Denkmälern. Ja. Ich meine jetzt nicht nur irgendwelche, habe ich auch gesehen, Drogenhändler und vermutlich männliche Prostitution kommt einem da auch unter.
Ja.
Genau, guckt, aber auch merkwürdige Denkmäler.
Mhm.
Hier ein paar Komponisten. Hier
oder dieser englische Garten.
Hirsch, hier der englische Garten.
Genau. Ich habe auch schon eine Eule in Käuzchen gesehen in einem Baum in der Höhle im Tiergarten, ja.
Und natürlich hat es damit zu tun, Berlin zu erkunden. Ich weiß auch, dass eins meiner schönsten Erlebnisse war, da war ich mal eine Woche lang wirklich krank und sehr fiebrig und es ging mir wirklich nicht gut. Und dann am ersten Tag, wo ich mich so halbwegs besser wieder gefühlt habe, habe ich einfach einen langen Spaziergang durch Berlin unternommen. So Momente, aber gerade mein Super Saturday, aufstehen, da laufen gehen, was essen und ist immer so, dass am Samstag um 6 Uhr abends dann mein Sohn zu mir kommt. Aber auch immer die Zeit bis dahin, die habe ich so genossen. Und da wollte ich manchmal auch wirklich niemanden treffen, weil das waren kostbare Stunden. Ich nenne ihn heute noch meinen Super Saturday. Okay. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so eine, also treffe natürlich auch Freunde am Samstag und so, aber alleine dieses Wissen, ich müsste nicht, ist irgendwie schön. Genau, das war mein Platz 3. Jetzt bist du wieder dran, Platz 2.
Platz 2.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen hinmachen.
Ja. Ich bin auch. Alles, was so Momente zu Hause, wo ich zu Hause mich vorbereitet habe auf irgendwelche Prüfungen oder Theateraufführungen oder sowas, wo ich irgendwie Aha-Momente alleine für mich hatte, die ich auch nur hatte, wie ich singe jetzt gerade ein Loblied auf das Lernen, aber irgendwie so Text gelernt habe, irgendwie irgendeine Nuss geknackt habe. So, an der Schauspielschule, würde ich da sagen, explizit, es gab mal so eine Zeit, da habe ich eine Wohnung gehabt in Köln, in Ehrenfeld, unterm Dach für 250 D-Mark damals, mit Toilette auf dem Flur, erstes Jahr Schauspielschule, und habe mich auf diese erste Zwischenprüfung vorbereitet, wo ich wusste, da wird unsere Klasse dezimiert werden, und habe einfach nur jeden Tag irgendwie mir so plötzlich angefangen, diese ganzen Übungen, die mir unsere Schauspiellehrer gezeigt hatten, sprechen, sonst was, für mich alleine da zu Hause in meinem Kämmerchen zu machen, und das war irgendwie gut. Und dadurch, dass ich das jeden Tag gemacht habe, bin ich irgendwann da gut durch diese Prüfung durch. Ja, das war irgendwie gut. Das ist mein Platz 2. Was ist dein Platz 2?
Nachts alleine auf dem Dach meines Elternhauses rauchend auf dem Dach sitzen und im Sommer in die Ferne gucken. Man kann da einfach so eine lange, lange Straße von unserem Haus aus sehen, die irgendwie bis zur nächsten Ortschaft geht und wo kein einziges Haus mehr ist.
Boah, Wahnsinn. Ich bin versucht, meinen Platz einzuändern, weil ich gerade gedacht habe, dass ich was ganz Ähnliches habe. Auf der Terrasse meiner Eltern, also in der Terrasse, also hinterm Haus auf so 2-3 Platten, auch verrückterweise rauchend stehend. Und ganz schlimmer Liebeskummer.
Ja.
So schlimmer Liebeskummer.
Ja, that's often a part of it.
Ja.
Okay, Platz 1.
Siehst du? Mensch, jetzt habe ich doch noch einen alleine Moment gefunden, wo es mir nicht gut ging.
Ja.
Wo ich mich aber selber mit diesem Rauchen, irgendwie feiert man es dann auch, dass man noch da ist und dass man atmet und
raucht. Ja, mein Liebeskummer kommt gleich nochmal im Moment. Aber jetzt dein Platz 1.
Also ich habe doch noch einen schlimmen Moment. Es ist irgendwie so naheliegend, aber Stand-Up-Comedy ist man ja auch mitunter allein auf der Bühne. Und einer der besten Alleinmomente war mein erster Stand-Up-Comedy-Auftritt überhaupt. War bei einem Wettbewerb, es ging darum, 5 Minuten zu machen und am Ende wählt das Publikum, wer gewonnen hat. Es war mein erster Auftritt überhaupt, ich hatte mich gut darauf vorbereitet und ich habe mit meinem ersten Auftritt diesen Wettbewerb gewonnen. Es war jetzt auch kein Riesenwettbewerb, aber es waren 4-5 Leute da. Ich habe den gewonnen und das war ein sehr guter Moment, und dann ein Preis des ersten Auftrittes, das diesen Wettbewerb gewonnen hat, war halt ein zweiter Auftritt. 2x10 Minuten, viel zu viel, im Comedy-Club Kuckabora. Ich habe gedacht, Rüdiger Rudolph, habe ich gedacht, nach diesem ersten Auftritt, für Stand-Up-Comedy bist du geboren. Ja, ich brauche gar nicht weiterreden, ne? Der zweite Auftritt war sehr, sehr, sehr schlimm. Und dann ist mir mal wirklich, wirklich aufgefallen, wie verdammt alleine man da ist. Und diese ganzen Binsenweisheiten, alles, was man sich denkt, so Stand-Up-Comedy, und du da stehst und Angst vor deinem nächsten Gag kriegst, weil du Angst hast, dass die Leute schon wieder nicht lachen werden. Sehr schlimm. Aber auch das muss man alleine mit sich abmachen.
Dein Platz 1.
Mein Platz 1. Dein Platz 1.
Das war dein Platz 1.
Ich fürchte, das war mein Platz 1.
Oh, gut. Guter Warum Platz 1.
Ja. Naja.
Genau, mein Platz 1 ist auch erstmal so ein bisschen negativ konnotiert. Es war überhaupt ein schönes Erlebnis, einen Monat lang in Südamerika zu sein, in Chile und Argentinien. Das habe ich gemacht, auch ein bisschen Liebeskummer assoziiert. Auf jeden Fall, wir haben beschlossen, irgendwann von Chile aus übers Wochenende oder vielleicht auch, das macht man nämlich so, man fährt mal übers Wochenende 12 Stunden über die Anden nach Argentinien, nach Buenos Aires zu fahren. Ich bin da, glaube ich, länger geblieben. Aber auf jeden Fall, da waren schon Leute dabei aus meinem Sprachkurs oder so, mit denen hatte ich eigentlich nicht wirklich was zu tun. Also ich war eigentlich schon alleine, saß auch da alleine. Diese Busse durch Südamerika, waren total günstig damals, natürlich inflationär bedingt, aber die sind so luxuriös, ist der Hammer. Du hast deinen Sitz alleine, kannst zurücklehnen, dass du eigentlich schlafen kannst. Es gibt Bingo, es gibt Rotwein umsonst.
Also, es gibt Bingo?
Ja. Es ist.
Ist auch jemand ein Bingo-Meister vorne und macht so ein bisschen Moderation?
Ja.
Geil.
Ja, es ist wirklich, das ist luxuriöses Reisen. Das kann man nicht hier mit so wirklich schrottigen Busreisen in Deutschland vergleichen. Da hält man es auch mal 12 Stunden aus drinne.
Okay.
Und auf jeden Fall, wir sind nachts über die Anden gefahren, was unfassbar erhebend ist im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, glaube ich.
Und
ist das die Straße dann, ist das so wie der Brennerpass? Jetzt haben wir endlich mal den Brennerpass im Brennerpass.
Ja, auf jeden Fall. Es geht schon serpentinenartig hoch, genau.
Ach so, okay.
Von Santiago de Chile.
Aber es ist nicht so autobahnmäßig ausgebaut und brückig und man merkt es gar nicht so, sondern das geht serpentinartig.
Das merkt man auf jeden
Fall. Man braucht auch schon ein gewisses Vertrauen in Fahrer und Bus.
Genau, ja. Ja,
oh Gott, genau. Ja.
Und abgesehen davon, dass wir mal so ganz gruselig an so einer Grenzstation mitten in den Bergen, eiskalt, wie so marsartige Landschaft irgendwie hielten. Jemand hat uns Sandwich in die Hand gedrückt und dann mussten wir frieren und ein bisschen Pass irgendwie vorzeigen oder so. Es war ein bisschen gruselig.
Ja.
Also wird man deportiert werden. Aber genau, da gab es einen Moment, ich war eh viel alleine in dieser Südamerika-Situation und hatte wirklich, da kam so ein Liebeskummer, den ich schon fast schon bewältigt geglaubt hatte, zurück. Und der hat sich manifestiert in verschiedenen Songs auf meinem damals iPod, ne? Und ein Song war, wie heißt denn der? Ich musste fast finden, der war von Tiger Lou.
Musik gehört schon auch oft dazu zum Alleinsein.
Ja, das kam, damit kann man es auch ein bisschen überinszenieren, muss man auch sagen. Genau, der You Can't Say No To Me von Tiger Lou ist der Song. Und der hat mein Liebeskummer so manifestiert, dass ich, der hat ihn eigentlich fast zurückgeholt. Und da kam dieser Song, wir waren hoch über den Anden, der Sternenhimmel war most impressive und ich war irgendwie so gebadet in diesem Liebeskummer, auch in dem Sternenhimmel und alles und so. Und plötzlich riss es ab, der Song, und der iPod war im Arsch.
Kaputt sogar.
Ja, der war im Arsch, das war's. No more iPod für die restlichen zwei Wochen. Was nicht,
ach,
was doof ist, weil ich finde, dann in so einem Südamerika-Urlaub alleine.
Ach, der fing wieder an zu arbeiten?
Nee, der ging nicht mehr.
Ach so, okay. Nee, für zwei Wochen. Ich dachte, es klang gerade so, als hätte er nach zwei Wochen
wieder Wochen lang nichts, keine Musik zu haben. Auf so einer Auslandsreise finde ich dann schon schwierig.
Ja, ja.
Genau. Und in dem Moment habe ich mich wirklich unglaublich alleine gefühlt. Aber irgendwie, komischerweise, hat sich dann irgendwie diese, dachte ich so, jetzt habe ich diesen Song nicht mehr und die Erinnerung und der Liebeskummer und alles, jetzt bin ich ganz alleine, was mache ich denn jetzt? Irgendwie hat sich dabei was gelöst in mir, weil ich dachte, okay, ich brauche diese Musik eigentlich gar nicht. Und der Liebeskummer wird plötzlich weniger. Und ich war gespannt auf Argentinien und wie es dann am Morgen jenseits der Anden aussieht und so. Da hat sich was gelöst in mir. Und danach habe ich mich wirklich eigentlich ganz, ganz gut gefühlt. Es war eigentlich ein schlimmer Moment und danach war es besser. Okay. Es war so ein Peak Alleinsein.
Ja.
Und danach war so eigentlich ganz nett irgendwie auch. Kennt man ja auch vielleicht, wenn man mal verreist alleine und so, ein, zwei Tage oder vielleicht der erste Tag alleine ist irgendwie ganz schlimm und man denkt so, oh, warum bin ich überhaupt alleine verreist, warum bin ich überhaupt so weit weg von zu Hause, was soll das alles und dann wird es besser.
Ja.
Dann wird es besser nach ein paar Tagen. Ich bin auch, als ich nach Barcelona gezogen bin für ein paar Monate, war ich auch irgendwie 4 Tage, war ich nur die ganze Zeit panisch, was mache ich da, warum bin ich von zu Hause weggezogen, ich habe keinen Job, ich habe gar nichts und so. Und dann kam so ein Gefühl der Erleichterung über mich, was eins der schönsten war, die ich in meinem Leben kenne jetzt, noch fast ein Highlight. Allerdings bin ich auch mal mit Liebeskummer und es ist immer ein schlechter Ratgeber beim Reisen, bei der Reiseplanung, mit Liebeskummer ins Reisebüro gesagt, erstbeste Reise, Lanzarote.
Habe ich auch schon mal gemacht.
Eine Woche super.
Ja.
Und da war ich nur, da saß ich nur mal im Hotelzimmer und habe gedacht, oh Gott.
Ah, okay, es hat sich nicht aufgelöst.
Nein.
Eine ganze Woche nicht?
Nee, bin auch früher nach Hause geflogen.
Aber das liegt dann, siehst du, ha, du warst keine ganze Woche da.
Nee, hab's noch nicht mehr ausgehalten, eine ganze Woche.
Okay.
Da war ich aber auch noch jünger. Okay, gut.
Na gut.
Honorable Mentions möchte ich sagen.
Ah ja, bitte.
Ich war in meiner Kirche, da war ich zwar nicht alleine in diesem einen dieser TC-Gottesdienste, aber war sehr in mich vertieft und habe sehr alleine über Gott und die Welt nachgedacht.
Hier im Berliner Dom?
Ja, zu diesem meditativen Gesang. Nee,
deutscher, wie heißt der?
Nee, Berliner
Dom. Berliner Dom, ist schon richtig, Berliner Dom, natürlich.
Und hatte plötzlich das Gefühl, dass ich alles verstehe, alle Zusammenhänge, wie alle Dinge zusammen, so es wird, wie es bei Star Wars oft heißt, die Macht ist das, was alles zusammenhält, die Macht ist in allen Dingen, so habe ich plötzlich das Gefühl gehabt für ein paar Momente, ich verstehe.
Danny, wir haben über dieses Event schon öfter geredet, aber so klar hast du das noch nie formuliert.
Ja, ich habe mich nicht getraut, dachte, es ist zu esoterisch, aber ich habe für ein paar Sekunden hatte ich das Gefühl, die Sonne, es wird gerade so,
es war
quasi die blaue Stunde, du hast durch die Domkirchenfenster draußen quasi die blaue Berliner, die vom Blau in Schwarz gehende Berliner Nacht gesehen und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Schwarz zu Blau.
Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es kapiert, wie alles funktioniert und zusammenhängt. Und es war ein Moment, in dem ich, obwohl ich da nicht alleine war, trotzdem sehr alleine erfahren habe. Mhm. Und den man auch nicht so vermitteln kann in seiner, weil das ist ein Erleuchtungsmoment, den man wahrscheinlich nicht oft im Leben hat, den man dann auch nicht vermitteln kann oder teilen mit jemandem. Aber das ist auch nicht so schlimm. Genau. Und mein anderer Honorable Mention ist Alleinsein und ganz viel Zeit und Platz zum Masturbieren haben.
Ich bin erleichtert, dass du das sagst. Ja, das ist auch nicht erleichtert. Ich, ja, ich finde, als schon das Thema aufkam, alleine sein und Dinge, mit denen man sich das alleine sein, ist verschönert. Das jetzt kommt jetzt auch. Aber dass das zumindest einmal in diesem Podcast hier fällt, war.
Kann man schon sagen, wenn man, ist ja auch was anderes, wenn man mal wirklich sagt, man hat jetzt da mal eine Stunde Zeit oder dafür.
ich weiß, ich bin mal in eine WG eingezogen und irgendwann bin ich mit, wir waren zu dritt, und irgendwann bin ich mit einem anderen aus der WG nach oben gegangen, um den Nachbarn guten Abend zu sagen und Hallo zu sagen, und wir waren da auf dem Getränk und irgendwie hat das nicht so richtig gefunzt, sind wir relativ, also viel schneller als man es hätte erwarten, wurden wieder runtergegangen, da sagt der andere, Mensch, nicht mal in Ruhe einen runterholen kann man sich.
Da ist was dran.
Da ist was dran. Gut, das ist ein, war das ein gutes Schlusswort?
Würdiges Schlusswort. Das muss ja aus, das muss ja auch raus aus der Schmuddelecke, finde ich, das, dieses, die Masturbation. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, vielleicht wieder mit Gast, wir wissen es noch nicht. Ist gar nicht so, nicht, ne? Ist nicht so einfach mit der Akquise gerade zur Zeit, aber natürlich, Frau oder nix.
Frau oder nichts.
Unsere Devise.
Gut. Okay. Kommt gut durch die Woche.
Ja. Tschüss.
Nur die erste Woche. Das, oh Gott.